war schon, ne? Das war das Intro.
Ja, das waren die Berliner Symphoniker, dirigiert von Daniel Barenboim. Hier ist Sanft und Sorgfältig, Fest und Flauschig heißt unsere Sendung. Richtig. Am Sonntagmorgen Matinee. Hier bei Spotify mir zugeschaltet ist Dr. Oliver Schulz. Hallo Oliver.
Dankeschön. Mir zugeschaltet Professor Jan Böhmermann, heute noch in seinem normalen Universitäts-Look, mit dem er immer normalerweise die Vorträge hält.
Ja.
Ich dagegen heute in ganz legerer Kleidung. Wir nehmen mal einen Freitag auf. Für euch ist es Sonntag, es ist egal, wir sind ein zeitloser Podcast. Und das erste Mal in diesem Jahr, Jan, deswegen bist du auch, hast den Puls schon ein bisschen höher, haben wir einen Gast in unserer Sendung. Wir haben lange keinen mehr gehabt, weil wir Egotypen sind beide. Am liebsten reden wir über uns, geben uns gegenseitig wenig Komplimente, quatschen gerne so, aber heute haben wir endlich mal wieder einen Gast, der uns beiden grauen Wölfe vielleicht ein bisschen aufpeppen wird.
Genau.
Ein bisschen Schwung in die Sendung holen.
Unsere Sendung, das wissen viele treue Hater und Lover natürlich seit vielen Jahrzehnten im Grunde genommen, besteht aus zwei völlig unabhängig voneinander bestehenden Monologen, die nur ganz gelegentlich überhaupt was miteinander zu tun haben. Zusammengehalten durch Selbsthass, aber auch den Hass auf den anderen, beziehungsweise ein Spotify-Knebelvertrag. Und heute könnte es sein, dass unsere beiden intellektuellen Welten mit mehreren Brückenschlägen verbunden werden oder zusammengebunden, wie so an Schnürsenkeln. Und unser Schnürsenkel ist uns schon zugeschaltet.
Noch nicht sagen wir der
wir
Gast.
Wir sagen es noch nicht. Wir müssen erstmal langsam reinkommen, aber auch nicht zu lange, damit unser Gast nicht zu lange wartet. Er ist vielleicht gejetlaggt. Jetzt habe ich das Geschlecht.
Ja, es würde keiner drauf kommen. Er weiß sowieso keiner, wer der Gast ist, weil A, das niemals angezeigt wird bei Spotify natürlich schon im wie heißt das
Ach
Ding
so,
nochmal?
Ja,
da steht da immer schon Featuring der Name.
Eh alle
Zweitens
schon.
Haben wir seit Wochen über ihn geredet. Die große Überraschung ist eigentlich weg. Er ist braun gebrannt wieder.
Herbert Grönemeyer ist heute.
Herbert Grönemeyer, dessen neue Platte am Freitag erschienen ist. Männer Teil 2. Er ist zurück.
Noch nicht. Lass uns wirklich die Spannung mal unten
halten. Lass uns kurz mit dem Smalltalk anfangen. Wie war denn deine Woche so?
Super, ich habe das Trettmann-Album gehört und muss sagen, ich habe wieder einmal mich wiedergefunden in Linus Volkmanns Musikbesprechungen, der es im Musikexpress freundlich verrissen hat. Mit der zugeneigte Verriss, niemand sonst kann es so gut wie Linus Volkmann. Und ich habe diese wahllose Rumgefeature. Warum ist da Lena drauf? Warum ist da Herbert? Warum streitet er sich mit Kitsch Creek? Ich habe das gar nicht verstanden.
Ich kann dir das erzählen. Ich bin froh, dass du es ansprichst.
Warum? Was ist passiert?
Ich bin froh, weil ich habe natürlich Insider-News. Ich weiß gar nicht, ob ich sie verraten darf.
Doch, klar, natürlich, gerne.
Es ist das letzte gemeinsame Album von Trettmann und Kitschkrieg, die ab jetzt getrennte Wege geben. So ist das im Leben manchmal. Man arbeitet eng zusammen, das Label und Trettmann, ich meine, die waren ineinander verschmolzen. Irgendwann wurde es vielleicht zu viel. Vielleicht steht uns das auch noch bevor, die große Trennung. Wir sind aber immer noch so durch Spotify so verschmolzen, wie Kitschkrieg und Trettmann es niemals sein werden. Und deswegen, glaube ich, hat er das letzte Album so ein bisschen uninspiriert aufgenommen mit vielen Features. Jedes Album ist Song mit Features vollgeknallt, damit er mit dem richtig deepen Zeug, mit seinem eigenen Label, so wie Kollega damals auch, als er nach der Massephase sich selber neu aufgebaut hat, dass er dann anfängt mit einem neuen Label und alles nochmal neu rasiert und jetzt nochmal sagt, tschüss Kitschkrieg, das Album war ich euch noch schuldig, aber jetzt kommt der richtig.
Ach, meinst du, dass es so ein Label-Deal war, dass Kitschkrieg, dass die vertraglich noch ein Album machen mussten und Kitschkrieg gesagt hat, ey, wir sind jetzt zwar in Los Angeles und produzieren jetzt irgendwie eine neue Platte von Katy Perry oder irgendwie Billie Eilish, aber Trettmann, du schuldest uns noch ein Album. Meinst du, das war das?
Na klar, das ist es.
Legendary.
Das ist das Ding.
Angeblich ist ja so auch die Kollabo entstanden zwischen Montserrat Caballé und Freddie Mercury, weil der von seinem Solo-Deal am Ende noch ein Album machen muss und die Plattenfirma gesagt hat, mach doch mal. Und dann sagt er, ja, mach ich jetzt Oper mit Montserrat Caballé. Barcelona!
Genauso machen wir das übrigens auch mit unserer allerletzten Sendung bei Spotify. Da pupsen wir nur noch ins Mikro, weil wir dann einfach so mit so einem Mittelfinger gehen. Weißt du, das ist denn unser Ding so am Ende nochmal so.
Ja, kommt besonders gut und besonders überraschend, wenn man das 3 Jahre vorher ankündigt. Da wird Spotify sicherlich überrascht sein.
Müssen wir vielleicht rausschneiden. Weißt du was, ich habe so viele kleine Themen dabei heute und ich glaube, ich gucke gerade mal auf meinen Zettel, ich bin sehr gut vorbereitet für die heutige Sendung und ich glaube, unser heutiger Gast, den sollten wir früh ins Boot holen, weil er hat zu vielen Themen auch was zu sagen. Wir haben sowieso seinen Namen oft erwähnt, wir haben viele Themen auf dem Zettel hier, die ihn auch betreffen können. Deswegen, Jan, du bist natürlich hier von uns beiden, ich habe nämlich die letzte Sendung von ihm und seiner wundervollen Partnerin gehört. Sie haben einen Podcast auf Spotify und dieser Podcast ist sehr erfolgreich. Zusammen mit der großen Comedy-Queen Anke Engelke hat er momentan einen der großen Erfolgs-Podcasts. Stell du ihn doch ein bisschen vor, Jan, du kannst das, du bist Fernsehmoderator.
Hier ist ein Mann, der die deutsche Medienlandschaft bereits revolutioniert hat und ist auch weiter vorhat zu tun und der hier bei zwei rostigen Schrauben jetzt seinen Maulschlüssel ansetzen wird. Herzlich willkommen, Riccardo Simonetti. Hey Riccardo, schön, dass du da bist.
Hi. Der heißt Francesco Simonetti, Mann. Der heißt Francesco.
Fast. Das ist so witzig, Olli, du erinnerst mich.
Hast du das eigentlich mitbekommen mit meinem falschen
Lass doch bitte erstmal den Gast sich erstmal ankommen, quatsch doch nicht alles zugleich.
Ich wollte gerade sagen, ich muss erstmal die imaginäre Showtreppe runterkommen, weil ich habe mich die ganze Zeit gefühlt, als würde ich hinter so einem Samtvorhang stehen und ich darf nicht lachen, weil man mich ja hört und deswegen stand ich da jetzt und jetzt komme ich gerade diese Treppe runter und freue mich total, dass ich endlich dabei sein kann und natürlich habe ich gehört, dass du so ein paar Probleme mit meinem Namen hattest, Olli, und das ist so witzig, weil ich hatte, als ich ein Kind war, hatten wir einen Nachbarn und der war schon sehr alt und sehr senil, aber ganz, ganz lieb und der hat mir jeden Tag einen anderen italienisch klingenden Namen gegeben. Also ich war an einem Tag Roberto, an einem Tag Ronaldo,
Francesco.
Es war alles dabei, nie Ricardo, also Ricardo war nie dabei, aber er hat mir jeden Tag einen anderen Namen gegeben und ich habe es einfach als deine Love Language interpretiert.
Es war auch überhaupt nicht böse gemeint. Und du trägst heute ein Shirt, was ich auch habe, das Britney Spears Metal Shirt.
Ja, das ist eine Hommage, dazu, ne? Weil ich gesehen habe, dass du das bei Wer steht mir die Show getragen hast. Und deswegen
freut mich
muss
total.
Ich das heute auch
anziehen. Das sieht ein bisschen besser bei dir noch aus, weil du lange Haare hast und der Metaller-Look auch ein bisschen.
Ja, und ich habe meine Ärmel abgeschnitten.
Ich darf gar nicht mal kurz mit einer Geschichte anfangen, Jan, ja? Weil gerne. Ricardo und ich kennen uns schon länger. Glaube ich, wir sind zusammen nach London geflogen zu Elton John, zur Premiere zum Elton John-Film. Wir wurden eingeladen, ich glaube, das war von der Produktionsfirma und wir sollten alle Insta-Stories machen, den Film bewerben. Und ich dachte, umsonst nach London fliegen, hast du wahrscheinlich genauso
kann
gedacht.
Kann man schon mal machen.
Im Soho-Hotel, kann man mal machen. Und dann sind wir da hingekommen und du bist wirklich daran schuld, dass ich mich du hast mir einen richtigen Altersschub verpasst, Ricardo. Das muss ich echt mal
warum?
Sagen. Wir standen da und wurden so rangebracht an diesen roten beziehungsweise blauen Teppich. Elton John wollte keinen roten, er wollte einen blauen haben. Und dann kam Elton John vorbei mit diesem Wagen, diesem Papamobil, in dem er war. Und wir standen da alle und eigentlich war ich früher immer der witzige Paradiesvogel, der verrückte Sachen macht. Und auf einmal bin ich 44 Jahre alt, neben mir steht der 27-jährige Ricardo Simonetti.
Und er spannt dir einfach Claudia Schiffer aus.
Ja, nicht nur das, sondern du springst einfach über die Abzäunung bist du gesprungen, bist zu Elton John hingegangen, hast ein Foto mit ihm gemacht und wir standen da alle nur und ich habe meine Begleitung angeguckt und habe nur gesagt, ja, der sieht einfach cool aus. Ich werde sofort von 10 Securities angehalten werden und du bist wirklich bis zu Elton John gekommen, hast da ein Foto gemacht mit ihm. Der hat dich wahrscheinlich gesehen und gedacht, cooler Typ, sofort machen wir ein Foto. Wäre ich da gekommen, sofort alle Attentäter. Keine Ahnung, auf alle Fälle stand ich da und hätte gesagt, ja, vor 5 Jahren hätte ich das vielleicht auch noch mich getraut. Nach dem Motto. Und ich fand das wahnsinnig beeindruckend. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern. Ich bin gar nicht so nah an Elton John rangekommen. Ich habe eigentlich mehr mit Claudia Schiffer gesprochen an dem Abend.
Stimmt.
Aber
aber
ich habe auf jeden Fall
auf alle Fälle einfach darüber gelaufen über diese Absperrung.
Ja, es war. Ich dachte mir auch einfach: Dress for the job you want, not for the job you have. Und mein Outfit war zu gut, um hinter einer Absperrung versteckt zu bleiben. Und absolut. Deshalb wollte ich einfach vor dieser Absperrung gehen. Und es hat sich gelohnt.
Das ist so ein Gedanke. Mein Outfit ist zu gut für hinter der Absperrung, für vor der Absperrung. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gedacht. Ich habe noch nie gedacht, also der Satz, mein Outfit ist zu gut, ist noch nie in meinem Kopf entstanden, als ich an mir runtergeguckt habe, um mein Outfit zu bewerten. Noch nie passiert. Und deswegen hast du mit Claudia Schiffer gesprochen. Da muss ich direkt mal nachhaken, weil Claudia Schiffer
ist zeitlos schön,
die ätherische Frau der 90er Jahre. Also eigentlich so für uns ältere Leute ab 30 ist es eigentlich so das ewige Topmodel. Und hat sie so eine gewisse Steffi Graf-Aura, also so was Unberührbares, eigentlich über den Dingen schwebend?
Also ich finde, Claudia Schiffer ist eigentlich sehr, sehr schüchtern. Also eine eher zurückhaltende Person. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie in den Raum reinkommt und automatisch einlädt, hey, I'm here, sprecht mit mir, ich bin super, super nahbar. Aber nicht, weil sie arrogant ist, sondern einfach eher schüchtern und zurückhaltend. Und ich glaube, das war sie ja in den 90ern auch. Und ich finde es dann so faszinierend, wenn man dann so jemanden in Action sieht, wenn die dann vor der Kamera steht oder einen Laufsteg betritt, dann verändert sich ja was. Dann ist das wie eine Rolle, die gespielt wird. Und auf einmal ist das eine Sexbombe, die für alle Menschen eine Projektionsfläche wird. Und in echt ist
sie. Ich finde, sie war nie eine Sexbombe. Ich finde, die war immer schon eine edle Schönheit.
Ja, aber auf dem Laufsteg war die schon, also finde ich schon, dass
sie. Also sie ist wunderschön, natürlich, aber ich hab die nie so als so eine edle, schöne Frau gesehen, muss man sagen. So.
War auch lieb, also war auch ein nettes Gespräch, das wir da hatten und ich erinnere mich da voll gerne daran zurück.
Ricardo,
ja, das du, war auf alle. Die ein, darf ich noch eine kurze weitere? Na,
gerne,
die Olli. Einzig große Enttäuschung war dann, Ricardo, vielleicht erinnerst du dich auch dran, wir waren dann total aufgeregt, dass wir alle ins Kino kommen und dann wurden wir in so einen kleinen Seitenraum geführt, während alle Stars ins große Kino geführt wurden. Elton John und da waren ja auch viele andere Promis. Und dann sind wir in so einen kleinen Nebenraum gekommen und mussten uns da den Film angucken, der so groß war, vielleicht wie so ein kleiner Keller. Das war dann so ein bisschen die Enttäuschung von der ganzen Geschichte.
Ich meine, für mich ging es, weil ich hatte ja meine Bilder mit Claudia und Elton schon, deswegen war es jetzt auch okay, dass ich dann kleinen Seitenraum stand. Das war dann in Ordnung.
Ja.
Das war dann in Ordnung.
Aber was für eine abgebrühte Showmaschine, Ricardo. Ist es denn
bei dir so cool gemacht, wirklich?
Aber hast du denn auch so, wie du es gerade bei Claudia Schiffer beschrieben hast, hast du auch so zwei Modi oder ist es inzwischen alles zu einem Modus verschmolzen, nur mit verschiedenen Temperaturen durchgeführt? Also Showmodus immer und dann privat, wirklich ganz privat oder gibt es auch noch so einen halb privaten Showmodus? Mhm. Das bezieht sich natürlich auf so zum Beispiel Podcast-Situationen. Du bist ja jetzt auch ein Podcast.
Ja, gell? Ja,
das stimmt. Da muss man ja irgendwas dazwischen finden immer, ne?
Das stimmt. Also ich glaube immer so, ich glaube schon, dass das alles in einem steckt und ich kenne den Film Split. Da geht's um so jemanden, der verschiedene Charaktere in sich wohnen hat und je nachdem, welcher Charakter gerade Überhand nimmt, danach actet er. Und bei mir ist das eher so, ich stelle mir das ein bisschen vor wie so eine Bühne in meinem Kopf und jeder Mensch hat ja unterschiedliche Facetten und je nachdem, in was für einem Umstand ich gerade bin, kommt so ein Scheinwerfer auf die Facette, die ich gerade beleuchten möchte. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie auf einer Showbühne bin, dann zeige ich, glaube ich, eine andere Facette als die man vielleicht nur zu Hause mit seinem Partner und seiner Mutter hat. Aber ich glaube, das ist ja bei jedem Menschen so. Also ich glaube, dafür muss man nicht in der Öffentlichkeit stehen, um diese verschiedenen Facetten zu haben. Ich glaube, jemand, der bei Netto an der Kasse sitzt, der wird wahrscheinlich auch während der Arbeit einen anderen Tonus an den Tag legen als zu Hause, wenn dann die berufliche Tür geschlossen ist, oder nicht?
Finde ich ganz interessant, dass du es gerade sagst. Ich habe mit einer Freundin mich gerade vor ein paar Tagen unterhalten darüber, dass wenn man jung ist, man eigentlich, wenn man sich so ins Leben schmeißt, 10 Leben leben kann. Ich erinnere mich daran zurück, dass ich verschiedene Freundeskreise hatte, die sich auch nicht immer überschnitten haben. Es steckt ja so viel in einem Menschen, sage ich mal, dass du auch unterschiedliche Freunde hast, unterschiedliche Leben.
Ich habe teilweise verschiedene Familien. Eine wohnt im Keller, eine ist Oberhalb.
Zum Beispiel. Aber jetzt kommt die bittere Erkenntnis, umso älter du wirst, umso mehr verschmelzen die 10 Leben dann doch nur zu einem bis zwei Leben. Also es morpht sich irgendwann.
Jetzt hör doch mal auf, Ricardo, die ganze Illusion zu nehmen.
Er ist doch noch jung, du bist 30.
Ich bin gerade 30 geworden, ja.
Diese gigantische Sause im Ritz-Carlton übrigens, als wir darüber geredet haben, das war nicht, dass du es missverstehst. Es ist wirklich von außen betrachtet und mit der größten Zuneigung, aber du bist so wahnsinnig präsent. Also bei Elton John heute, du kommst gerade aus Thailand, bist jetzt nur aufgrund von eingeworfenen Melatonin-Gummidrops überhaupt in der Lage, mit uns diesen Podcast zu machen. Es ist schon eine hohe Temperatur, eine hohe Schlagzahl gerade. Oder nimmst du das nicht so wahr?
Doch.
Und dein Zufluchtsort ist Los Angeles.
Ja, das stimmt. Ich habe auch ein Hollywood-Tattoo hier auf meiner Hand. Oh. Ja, nee, also ich verstehe das auch. Ich habe ja auch in der letzten Folge, als ihr darüber gesprochen habt, gehört, dass Olli findet, dass ich zu viele Sachen mache, was ich ganz lustig finde, weil er findet, ich mache zu viele Sachen, lädt mich aber im selben Atemzug zu seiner Show hier ein. Also
ja, weil das ja aber auch eine geile Independence-Show ist. Weil wenn du hier bist, das ist gut für die Credibility. Weil da oben in der ARD, da verrottest du irgendwann auch um Mitternacht wahrscheinlich in der Mediathek.
Das stimmt.
Hier läufst du immer zur Prime.
Ja. Nee, das stimmt.
Oh Gott, Alter.
Aber ich habe darüber voll lang nachgedacht und ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass ich habe super lang gewartet und darauf hingearbeitet, endlich an dem Tisch zu sitzen, an dem ich mich immer zugehörig gefühlt habe. Und jetzt, wo ich die Chance habe, da zu sitzen, will ich mir auch einfach mein Stück vom Kuchen nehmen. Also ich habe einfach so lange darauf hingearbeitet. Ich mache das, seitdem ich ein kleines Kind bin, wollte ich genau dahin, wo ich bin. Und jetzt habe ich diese ganzen Chancen und Privilegien, die sich mir eröffnen. Und die waren einfach nicht immer da. Und deshalb bin ich das einfach meinem jüngeren Ich auch schuldig, jetzt zuzugreifen und zu sagen, ja, okay, da muss man jetzt vielleicht mal durch, ein bisschen weniger schlafen, ein bisschen mehr machen. Und deswegen mache ich auch einfach alles, worauf ich Lust habe und was mir Spaß macht, weil ich auch einfach gerne ein Star bin. Also ich gehe gerne in eine Fernsehshow. Ich bin gerne ein Star und ich stehe gerne vor der Kamera. Und wenn ich in ein Fernsehstudio reinkomme und einen Applaus höre und ich gehe da mit so einem Druck rein, also ich gehe da nie einfach ganz entspannt rein. Das ist für mich immer auch, ich nehme meine Aufgabe da sehr ernst. Ich bin mir durchaus bewusst, dass man, wenn man irgendwie Medien macht, ist das ein Privileg, weil man irgendwie zum kulturellen Gedächtnis beitragen kann. Und mein kulturelles Gedächtnis hat als Kind nicht so viele Menschen gesehen, die so aussehen wie ich und die die Themen thematisieren wie ich. Und deshalb, wenn ich in so eine Sendung gehe, nehme ich das super ernst. Aber es macht mir auch Spaß. Und deswegen, ja, das ist die Antwort auf die Frage, die du letzte Woche gestellt hast.
Ja, das ist die Frage. Trotzdem, meine, wir können ja hier offen reden und
wir sind ja unter uns.
Ich nicht nur pampern und mein zynisches Ich, genauso wie reden von 10 Leben, die in einem stecken, sagt natürlich auch teilweise, also ich schätze dich, finde dich ganz toll, du weißt ja, dass ich irgendwie viele Sachen gesagt, dass du trotzdem für gewisse Fernsehsendungen, gewisse Quizshows, die von sich denken, jetzt peppen wir das mal alles auf und machen das alles ein bisschen diverser, dass du dann sozusagen das Gütesiegel wirst, dass du dann überall eingeladen wirst, während es ganz viele Menschen gibt, in unterschiedlichsten Sexualitäten, Transmenschen und sonst was, von über die gerne geredet wird und dann einigt man sich auf eine Person, die jetzt gerade so überall ist und dann hat man so seine Schuldigkeit getan. Weißt du, was ich ein bisschen meine? Und das ist natürlich auch ein bisschen sehr zynisch und negativ gedacht von mir, aber so bin ich leider manchmal.
Die Realität ist ja auch, wenn ich es nicht tue, ist es ja niemand. Also wenn ich es nicht mache, dann geht der Job automatisch an eine andere queere Person, die über solche Themen spricht, dann wäre das ja was anderes. Aber ich weiß ja, dass es dann wahrscheinlich niemand dort sein würde.
Es gibt ja noch mehrere, weißt du?
Absolut.
Es gibt ja viele tolle queere Leute, die es verdient haben.
Das ist ja kein Vorwurf, den man jetzt hier Ricardo machen
ist
kann.
Ist auch gar kein Vorwurf.
Haben wir letztes Mal auch gesagt.
Das ist einfach hier auch, es ist ja hier einfach auch ein bisschen immer Fan und sowas Gequatsche und Sachen, die man vielleicht nicht aber immer, die man
ich würde mag, ich würd dir gerne ja, die Wahrheit was? Dazu sagen. Ich würde dir gerne die Wahrheit dazu sagen, weil das Ding ist ja auch, ich fühle ja. das ja auch. Ich fühle das ja auch, dass es gibt Sendungen, wo man weiß, okay, das ist anders, aber es gibt auch viele Sendungen, die einen anfragen, weil sie sagen, okay, wir müssen auch mal an dieser exotischen Lotusblüte schnuppern und mal gucken, was da dran ist. Und natürlich weiß ich, dass dort nicht jeder Redakteur, nicht jeder Mensch, der in dieser Sendung sitzt, Ahnung hat von den Dingen, die ich repräsentiere oder von dem, wie ich bin. Allein, wenn die Anfragen kommen und Briefings kommen zu, wie ich aussehen soll, was ich anziehen soll und was für ein Make-up ich tragen soll und ob das ja nicht zu auffällig sein darf und sowas, dann merkt man so, okay, die Menschen beschäftigen sich nicht wirklich mit dem Thema Diversität. Aber vielleicht ist zum Beispiel eine Redakteurin oder eine sehr ambitionierte Praktikantin in der Redaktion, die sagt, wir müssen mehr in diese Richtung tun. Und wenn ich dann komme und mir super viel Mühe gebe und einen guten Job mache und alle Menschen dort zufrieden mit meiner Leistung sind, dann weiß ich, dass es eben für andere Menschen auch leichter wird, dass sie dann sagen, guck mal, das hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert.
Du bist ein Türöffner und mir, natürlich.
Mein Ziel ist es aber auch, dass die Tür offen bleibt, nachdem ich durchgegangen bin. Nicht nur für mich selber, sondern auch für die anderen Menschen, die eben in dieser Position sind. Und ich empfehle super oft Leute weiter oder sag, hey, ich kann das nicht machen oder ich habe keine Zeit oder keine Lust. Vielleicht nehmt ihr mal jemanden anders. Hier ist eine lange Liste an Menschen, die das bestimmt auch super gut machen würden. Und ich glaube, das ist viel komplizierter, als man sich das manchmal vorstellt, weil die Leute ja auch nur darauf warten, dass man den Fehler macht, damit sie einen nicht besetzen müssen. Also es ist ja ein super fragiles Parkett, auf dem man sich da bewegt, weil die Leute ja nur darauf warten zu sagen, okay, jetzt ist dir ein Fehler passiert, jetzt müssen wir auch das ganze
queere Zeug. Was meinst du mit Fehler? Also eine falsche Zusage oder irgendwie, keine Ahnung, mal aus Versehen?
Nee, aber so zum Beispiel, weißt du, ich gehe in eine Sendung und mache die Sendung und danach sagen alle Leute, boah, du bist ja voll witzig, das hätten wir ja gar nicht gedacht, wo ich mir denke, super, dass ihr mich für eine lustige Sendung anfragt, ne? Aber die Leute haben solche Ängste oft, weil sie sagen, okay, wir setzen da jemanden hin, du siehst so aus, wie du aussiehst, du bist ein Mann, der Make-up trägt, die haben da oft gar keine Berührungspunkte mit, nicht alle Menschen, aber viele Menschen haben damit gar keine Berührungspunkte, sitzen dich dahin und sind manchmal so, okay, hoffentlich wird das gut, dann läuft die Sendung und du machst alles genauso, wie sich diese Sendung das vorstellt und am Schluss warten die ja nur darauf, wenn du irgendeinen Fehler machst, dass sie dann sagen können, ja, siehste, schwul im Fernsehen funktioniert nicht, lassen wir weg, Randgruppen im Fernsehen, Marktforschung hat ergeben, es kommt nicht gut an, lassen wir weg, habe ich ja alles schon gehört. Und deshalb,
hey, Alter, aber die Marktforschungsgrenze, das ist ja, ich sag mal, das ist nicht exklusiv die Hürde für schwule oder Lesben oder queere Personen im Fernsehen. Alles, was nicht der Norm entspricht oder was irgendwie so ein bisschen anders ist als das, was man kennt, wird am Ende erstmal durch die Marktforschung gegeben. Und ich wollte eigentlich, da wollte ich mal hin mit meinen Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil ich habe das so ein bisschen von außen mitbekommen, dass du natürlich auch, wie immer, wenn man anfängt, in den Medien zu arbeiten, natürlich kommen die Angebote und die Anrufe und auch, hey, hast du nicht mal Lust, dich mal ein bisschen auszubreiten, eine eigene Sendung auszuprobieren? bisschen. Und ich habe das schon wahrgenommen, dass man dir da sehr viel Bühne gegeben hat, aber habe auch gleichzeitig gedacht, jetzt muss er sich da durch diesen, jetzt muss er sich da selber auch nochmal durchbeißen. Das ist ja auch nicht wesentlich besser geworden in den letzten 15 Jahren, so aus meiner Erfahrung heraus. Es ist halt ein harter Kampf, ob queer oder nicht, sich überhaupt mit diesen Strukturen, wenn man so eine Sendung angeboten bekommt, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ohne da jetzt Namen zu nennen, sich mit diesen Strukturen überhaupt anzufreunden und da durchzusetzen. Wie hast du das empfunden, deine ersten Einzelsendungsproduktionen durchzuziehen? Bist du da an viele Widerstände gestoßen oder wie war das für
dich?
Also
es war schon einfach super viel Input, den ich geben wollte von Anfang an, vor allem weil mir ist halt auch wichtig, dass wenn man solche Themen behandelt wie Diversität oder irgendwie die Themen, die ich automatisch mitbringe. Ich will, dass die nicht nur vor der Kamera stattfinden, sondern ich will auch, dass die hinter der Kamera stattfinden. Und Menschen zu erklären, wie wichtig das auch ist, dass auch in den Redaktionen Leute sitzen, die dann einen Blickwinkel haben, die eine andere Hautfarbe haben, die eine andere Gender-Identity haben. Das war mir einfach super wichtig. Und natürlich muss man manchmal auch erklären, warum das wichtig ist, warum eine Sendung davon profitiert. Auch wenn das die Leute nach außen hin nicht sehen, warum das wichtig ist für die Menschen, die man in die Sendung einlädt. Und ich glaube, ich habe einfach von Anfang an klar gemacht, dass wenn ich diese eigene Sendung mache, dann halt geht das halt nur, wenn man all diese Dinge berücksichtigt, weil ich sonst das Gefühl hätte, sonst würde es nicht die Sendung werden, die auch die Menschen von mir erwarten, die meine Fanbase sich von mir wünscht. Und das war natürlich mit vielen, vielen Gesprächen verbunden und hat auch viel Kraft gekostet. Aber ich habe auch gesehen, dass Leute auch natürlich dankbar für den Input waren, weil vielleicht nicht immer der Input so verpackt wird, dass dann alle Menschen was damit anfangen können und den Drops muss man lutschen. Ich glaube, ob das eine diverse Sendung ist oder nicht, ist ja egal. Also ich bin mir sicher, bei deiner Sendung, ich meine, du hast, glaube ich, auch eine eigene Produktionsfirma, deswegen kannst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr selber kontrollieren. Aber wenn du was Eigenes machen willst, musst du die eigene Arbeit reinstecken. Das ist, glaube ich, bei jedem so, oder nicht?
Ja, also ich habe es nur so gesehen und dachte so, der arme Ricardo, jetzt muss er da wirklich die ganze Maschine sich erstmal erschließen. Das ist ja wirklich, also ich würde auch so die ersten 10 Jahre in diesem Bereich ist ja wirklich erstmal auschecken, wie funktioniert das eigentlich alles, und dann checkst du, okay, an welchen Stellen ist es so weich, dass man da eventuell wirklich mitarbeiten kann oder wirklich Dinge verändern kann. Und das hat mir schon so beim Zuschauen so ein paar Schmerzen schon bereitet und mit großer Empathie begleitet, dass du da das versucht hast, ehrt dich natürlich total.
Du versuchst es. Was anderes bleibt dir nicht übrig, als es zu versuchen.
Ja, genau. Weil
wenn du es nicht versuchst, was passiert dann? Was verändert sich dann? Wahrscheinlich gar nichts. Und deswegen muss man halt es versuchen. Beim Versuchen ist das halt so. Manche Dinge klappen, manche Dinge, da muss man nochmal dran schrauben, manche Dinge sind nicht so gut, und das merkt man ja alles. Und
du kannst ja nicht mal gehässig so sein. Weißt du, ich kann halt sagen, ich warte darauf, dass Thomas Gottschalk stirbt. Hoffentlich ist es bald knick, knack, damit ich Wetten, das übernehme. Aber eigentlich, also ehrlicherweise muss man sagen, das ist natürlich eigentlich dein Format. Wetten, das müsstest du eigentlich, also ehrlich, ich habe öfter schon gedacht, so, ey, ich müsste Ricardo, müsste Wetten, das machen. Das würde hundertprozentig funktionieren, weil wenn Lanz
und dann
schon
müsste er sich dann mit Lothar Matthäus auf dem Sofa unterhalten oder was?
Aber was Ricardo gerade sagte, mit einer neuen Redaktion, mit meinem bisschen anderen Approach, ist so ein bisschen, Wetten, das ist so ein bisschen wie Karstadt als Kaufhaus. Das Prinzip
ich würde einfach eine komplett neue Show machen,
Ricardo Stuhl,
und nicht irgendwie was Altes nochmal aufwärmen.
Das Ding ist, guck mal, Karstadt zum Beispiel, das Grundkonzept Kaufhaus. Wenn du zum Beispiel in Kopenhagen oder sowas oder
also Ricardo, du kannst dich eigentlich schon abschalten, wir reden jetzt ein bisschen drüber.
Nein, aber lass mich
das ganz
spannend. Wir sind ja auch fest und flauschig. Wir sind auch fest. Lass mich mal kurz den Gedanken ausformulieren. Das Kaufhaus Karstadt. Die Idee, dass man in einen Laden reingeht und da ist ganz viel drin von verschiedenen Marken und irgendwie, man kann Geschirr kaufen, Delikatessen, aber auch Unterhosen und Spielzeug. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Aber du gehst in Karstadt rein und wunderst dich kein bisschen, warum die Dinge alle zumachen, weil das Konzept nicht funktioniert. Aber wenn du in Kopenhagen in ein Kaufhaus gehst oder in Stockholm, denkst du, Alter, was ist denn das? Das ist ein Kaufhaus, so kann das auch aussehen. Und Wetten, das oder zumindest die große Samstagabendshow, um es mal so auszudehnen als grundsätzliches Format. Ich glaube, das funktioniert total, aber der Approach ist halt muss ein neuer sein. Also ich bin da vielleicht auch naiv oder so, aber ich glaube zum Beispiel, dass das am ehesten, also ich schwöre dir, Ricardo, also ich glaube einfach, alle würden sagen, ey geil, alle mögen Ricardo Simonetti, ist ja wirklich so. Ist doch wirklich so.
Ricardo, kann ich mir vielleicht mal ein Showkonzept für dich ausdenken und das mal vorlegen, ehrlich? Ich habe auch schon, als Bill Kaulitz hier war, habe ich zu Tokyo Hotel gesagt, kann ich mal einen Song für euch schreiben? Das war kam nie so richtig Feedback. Jetzt würde ich dich aber mal fragen, kann ich vielleicht ein Showkonzept nur mal einreichen?
Ja, wenn du aber mich im Sinn hast, also wenn das ein Showkonzept ist, wo du sagst, das schreibst du mir und das ist nicht ein Showkonzept, das du eigentlich machen willst, dann
Du meinst das ironisch, Olli, mit Ricardo.
Nein, warum sagst du das? Ich mein's nicht ironisch. Darf ich ein Showkonzept für dich?
Ich meine, warum nicht?
Also, dankeschön. Das ist alles, was ich wissen wollte. Brief folgt
bezahlt
von mir.
Bezahlt wird man ja erst, wenn es verkauft wird. Schick den Fax, wenn es angenommen wird. Vorher ist es ja nur Brainstorming.
Natürlich, aber soll ich dir mal was sagen? Ich habe hier vor 10 Jahren oder 8 Jahren mal ein Konzept vorgeschlagen für eine Sendung, wo die Sänger getauscht werden und die Leute andere Lieder singen. Und rate mal, was 2 Jahre später passiert ist. Auf einmal gab es Sing Dein Song oder so eine Scheiße. Und das ist nicht
den Credit hast du nicht bekommen.
Das ist einer von vielen Impulsen, den ich hier in die Medienszene rausgeschossen habe.
Ich habe 1996 mir das Computerspiel Sims ausgedacht. In meinem Kopf habe ich gedacht, ey, wie geil wäre das, wenn es ein Spiel gäbe, wo man einfach das ganze Leben nochmal nachbauen kann. Und dann kommt auf einmal Sims raus, obwohl ich mir das ausgedacht hatte.
Wisst ihr, was lustig ist? Wir sprechen hier über Wetten, dass und Co. und sagen, ja, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht, während Wetten, dass trotzdem so eine unglaublich erfolgreiche Quote hat. Also so, ich glaube, wenn ein Format gerade kein Problem hat, dann wahrscheinlich ist es Wetten, dass. Aber ich verstehe...
Aber das ist auf Sand gebaut, weil du weißt halt bei Thomas Gottschalk nicht, ich will es nicht beschreien und so.
Aber morgen noch wach ist.
Aber es ist so ein Stadium, wo man denkt so,
Thomas Gottschalk war, glaube ich, mein allererstes Interview, das ich jemals geführt habe. Ich habe Thomas Gottschalk mal am Set von Wetten, dass als Teenager für meine Radiosendung damals interviewt. Und es war super spannend. Also es war super spannend, weil man natürlich in einem anderen Universum ist und weil Wetten, dass war für mich so, es war so ein Schlüsselmoment, weil als ich beim Fernsehen angefangen habe vor 10 Jahren, hat mich mal jemand gefragt, was ich gern machen würde. Und ich meinte zu ihm, ich fände es cool, mal so eine Sendung zu moderieren, wie Wetten, dass, muss nicht Wetten, dass sein, aber wie Wetten, dass, so eine Sendung für die ganze Familie. Und da meinte der Typ, der übrigens immer noch arbeitet in dieser Branche, meinte dann, der ist auch ein hohes Tier beim Fernsehen, meinte dann zu mir, das ist voll schön und nett, dass du das möchtest, aber es wird niemals passieren, weil du, so wie du aussiehst und die Tatsache, dass du schwul bist, darüber sprichst und Make-up trägst und all diese Dinge, können es nicht möglich machen, dass du eine familienfreundliche Sendung moderierst. Und es ist 10 Jahre, also nicht mal 10 Jahre, es ist vielleicht 6 Jahre her oder 7 Jahre her. Und es ist, fand ich, sehr spannend. Und deswegen, in dem Moment ist meine Blase auch so im Kopf geplatzt, weil ich dachte ja, das wird meine Zukunft.
So, erstmal gibst du mir mal ganz kurz den Namen bitte dieser Person.
Ja, das werde ich jetzt bestimmt im Podcast erzählen und dann habe ich morgen, keinen Job mehr im Fernsehen.
Okay.
Aber die Tatsache, dass das jemand zu mir sagt, und es war ja auch nicht böse gemeint, es war ja in seinen Augen ein sehr belehrender Ratschlag nach dem Motto, du, hau dir den Traum direkt mal raus, weil das wird nicht passieren. Und das ist ja auch spannend, weil du ja siehst, okay, in dem Moment ist meine Blase geplatzt. Alles, worauf ich hingearbeitet habe, alles, von dem ich dachte, das wird mal passieren, ist in meinem Kopf geplatzt. Und deswegen habe ich dann auch so zum Beispiel so Sendungen gemacht wie den ZDF-Fernsehgarten, der jetzt nicht unbedingt meine Altersklasse repräsentiert, aber ich wollte den Leuten einfach beweisen, dass es durchaus möglich ist, dass man da steht, Make-up trägt, ich habe dann Pailletten, Schmetterlingsoberteil an.
Das ist eine gute Sendung.
Ja, aber so, weißt du, so zu sehen, wie viele Leute dort einfach gar kein Problem damit haben und sich total freuen. Und wenn ich dann Meet and Greet habe, kommen da Großeltern mit ihren Kleinkindern und für alle ist es in Ordnung, dass da ein geschminkter Mann steht, der ein Paillettenoutfit trägt. Einfach nur, um diesen Mann Lügen zu strafen und ihm zu zeigen, so dass es überhaupt kein Problem sein muss, wenn man sich traut.
Aber diese Energie, die man entwickelt, wenn man sich an jemanden, der sagt, hier geht's nicht weiter, abarbeiten muss, das kann man, glaube ich, gar nicht ersetzen durch jemanden, der einen fördert oder sowas. Ich glaube, ich weiß nicht, Olli, ob es dir so geht, aber ich habe es auch so 2, 3 Personen, wo immer klar war, ey, Alter, du kommst hier nicht durch. Und das hat mich immer so wütend gemacht. Also ohne, dass es jetzt so bei mir ums Thema Queer ging, sondern eher um weirder Nerd aus dem Jugendzimmer will jetzt auch sein Ding durchziehen.
Das ist ja bis heute bei uns auch bei großen Teilen. Du hast dich irgendwie auch ein bisschen reingedrängelt ins Fernsehen und ich habe bis jetzt also nur, wenn wirklich mal um 23.30 Uhr noch ein Spot ist, wo eine interessante Doku gemacht werden kann, habe ich mal die Möglichkeit. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt so, auch wenn du natürlich im Fernsehen deine feste Sendung hast, als wenn wir beide wirklich beliebte Typen sind im deutschen öffentlichen Rundfunk. Also das ist nun mal wirklich auch nicht so.
Jetzt macht euch mal nicht so runter. Also ich glaube, wenn man jahrelang schon so viele Sachen machen darf, dann liegen nicht so viele Steine im Weg, wie man vielleicht denkt.
Trotzdem, und weißt du, wo ich jetzt... Im Showgeschäft gibt es ja diese... Im Showgeschäft gibt es ja dieses zwischenmenschliche Verhältnis Frenemies. Man ist super befreundet miteinander, man teilt dieselben Sorgen und Ängste, man hat dieselben Probleme, die fehlende Anonymität.
Aber man gönnt sich nicht die Butter auf dem Brot.
Ganz typisches Showgeschäftsverhältnis. Was ich wirklich sagen muss, wo ich wirklich von Neid glühe, warum sitzt denn fucking Riccardo Simonetti bei Barbara Schöneberger in unserem Eurovision Song Contest? Da habe ich schon gedacht, so... Und jetzt bin ich aber
jetzt machst du aber ein großes Thema auf, weil der ESC steht bei mir groß auf dem Zettel und darüber müssen wir
eben sprechen. Weil Ricardo jetzt gerade sagt, weil ihr könnt alles machen. Aber es gibt nämlich eben schon hier Glass Roof.
Und das ist es nämlich. Wir buhlen seit Jahren drum, Ricardo. Und das ist du als der neue frische Wind jetzt, sag mal, haben ein End-40er und ein Anfang-40er Typ, sag ich mal, mit leicht ergrauten Haaren die Möglichkeit, den ESC nochmal frischen Wind zu geben. Würdest du dir das angucken, wenn wir das moderieren würden? Würdest du daran glauben, dass wir das schaffen würden, oder muss da wirklich komplett jemand Neues?
Ich glaube durchaus, dass ihr das schaffen würdet. Ich glaube, Jan müsste nur an dem arbeiten, was er vorhin gesagt hat. Er müsste an sich runtergucken und sagen, mein Outfit hat es verdient, gesehen zu werden. Und ich glaube, wenn das getuned wird, dann sehe ich euch auch schon beim ESC auf der Couch sitzen.
Ja, und
Peter Obermann hört nämlich auf. Aber das ist halt das Ding. Man kann beim ESC nicht in einem Hoodie sitzen. Sorry. Dann musst du halt die große Show
aufhören. Du siehst mich jetzt hier
in der
Privat. Ich bin jetzt privat hier, wie du mich jetzt gerade siehst. Ich habe einen Hoodie an privat. Im Fernsehen ziehe ich schon mindestens Anzug an.
Ja, also ich fände, so ist es nicht. Ich fände es super, wenn ihr da auch mal sitzen würdet und euren Senf dazugeben würdet.
Aber Nein, nein, nein. Und wenn wir das machen, ich würde mit dich nochmal konsultieren, was so Outfit-Sachen angeht, weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ganz gut zusammenpasst. Ich habe eine sehr brüchige, meine Cis-Identität ist super brüchig. Super brüchig.
Also das ist übrigens ganz
ist
ehrlich.
So. Ganz kurz nur, ja. Madonna hat mal gesagt, a lot of people don't get what they want because they never say what they want. Und deshalb ist das ja, danach lebe ich. Also wenn ihr was wollt, sagt es. Wenn ihr zum ESC auf die Couch wollt, sagt es. Habt ihr Barbara Schöneberger so schon mal eine Nachricht geschrieben und gesagt, hey Babsi, hol mich doch auf die Couch.
Ich war schon bei Babsi zum Mittagessen zu Hause, also tatsächlich. Und ich war auch schon in ihrer Sendung. Ich glaube, sie ist das kleinste Problem ist in der ganzen Sache. Ja. Jetzt, wo Peter Urban nach 26 Jahren aufhört, das ist die große Nachricht.
Der ist 74, Alter.
Ja, es wird auch Zeit. Der hat viel zu spät angefangen. Und das sind jetzt ganz kurz nochmal, jetzt ganz offiziell, das sind unsere letzten guten Jahre da draußen. Ne? Machen wir jetzt für alle Medien.
Wieso unsere Leute, letzten guten Jahre?
Guck dich mal im Spiegel an. Man kann immer von sich denken, ich bin noch jung geblieben. Denkt Kai Pflaumer auch, wenn er sich bunte Nikes anzieht. Aber ganz ehrlich, die Realität sieht manchmal anders aus.
Kurz eine Sache. Ich habe Kai Pflaume mit Montana Black in London sitzen sehen und ich habe mich gefragt, worüber unterhalten die sich eigentlich, wenn die Kamera aus ist? Also wie sieht ein Gespräch aus Fitness. Zwischen Kai Pflaume und Montana Black?
Wo hast du deine Schuhe bestellt? Ja, ich bestelle die immer bei StockX.
Kennst du?
Keine Ahnung.
Kennst du Snipes?
Ja, kennst du... Ey, aber mal, ich muss jetzt mal eine Sache loswerden. Wie findest du denn unseren Beitrag dieses Jahr für den ESC, Ricardo?
Also ich saß ja dort und hab mir das angeguckt und ich muss sagen, das ist nicht so ganz meine Art von Musik, aber ich glaube, dass wir nicht Letzter werden, weil ich glaube, es gibt unerwartete Momente, wenn die Leute sehen, okay, wer tritt jetzt für Deutschland an und dann kommt da so eine Band, die trotzdem auch glitzert und irgendwie schillernde Kostüme trägt, passt ins ESC-Universum, macht aber Musik, die da jetzt eher unerwartet ist. Ich glaube, dass man das Deutschland nicht zutrauen würde und ich denke mir, dass das bestimmt dafür sorgen wird, dass wir nicht Letzte werden und dass wir nicht so schlecht abschneiden wie die letzten Jahre. Also ich vermute, dass es eine bessere Platzierung gibt.
Ja, also so Mittelfeld und ich arbeite schon innerlich mit so Reverse Psychology, dass ich sage, ach, wir werden bestimmt Letzter, aber insgeheim glaube ich, dass wir nicht Letzter werden. Und ich finde es total spannend, wie man eigentlich denkt jedes Jahr, es interessiert mich nicht, aber man doch irgendwie so ein bisschen berührt davon ist, wenn Deutschland wieder Scheiße abschneidet. Ja. Und ich glaube auch, es wird eher unteres bis mittleres Mittelfeld.
Bist du davon berührt, wenn wir Scheiße abschneiden?
Ja, ich bin Deutscher, mich berührt es schon sehr.
Mir tut es leid für die Acts, weil es ist so,
mir tut es für die Acts
es ist
auch
in Deutschland
leid,
ja. So wahnsinnig verpönt und die geben sich Mühe und die versuchen was zu reißen und dann gehen die dahin. Das ist ja auch so, in Deutschland wollen das ja keine Künstler mit Standing machen, weil sie Angst davor haben, schlecht abzuschneiden und deswegen schickt man dann junge Leute hin, die vielleicht irgendwie nicht so viel zu verlieren haben und dann, wenn die dann keine gute Platzierung holen, dann werden die so wirklich behandelt wie so Straßenhunde und das tut mir einfach leid. Und ich glaube zum Beispiel auch jetzt, die Acts, die jetzt auf der Bühne stehen, die haben jahrelange Bühnenerfahrung, das sind Musiker, die sich viel Mühe geben und ich saß ja da bei diesem ESC-Vorentscheid und dachte mir so, boah, ich habe so eine Kritik danach gelesen im Internet, wo so eine Frau einfach über jeden Act schlecht gesprochen hat und schlecht geschrieben hat. Und ich dachte mir dann so, ich habe so Respekt davor, dass sie sich trauen, dahin zu gehen, was zu machen.
Wir haben
und
auch
so.
Nicht so gut darüber geredet.
Ja, und ich finde das, schade, weil aber zum Beispiel, ich bin ja Italiener und in Italien werden diese Acts, die werden allein wie die gefeiert werden, wie die ausgestattet werden. Da kommen alle großen Labels und statten die aus und sagen, hey, ihr tritt für Italien an, wir wollen, dass ihr gut aussieht, wir wollen, dass ihr das Bestmögliche für uns repräsentiert. Und in Deutschland.
Und in Deutschland kommen Lidl und Fackelmann.
I wish, wenn überhaupt. Also es wäre ja schön, wenn mal ja, jemand wenn kommen würde und sagen würde, wir helfen euch, weil irgendwie ist es ja auch klar, dass so ein Newcomer-Act aus Deutschland, jetzt nicht dieses Jahr, aber so in der Vergangenheit oft, nicht das Standing hat, das dann internationale Künstler mitbringen. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir in Deutschland mehr lernen, hey, okay, die können auch nicht Erster werden, wenn wir die gar nicht unterstützen, wenn wir denen gar keinen Support geben, wenn wir die gar nicht irgendwie motivieren zu sagen, hey, und ich bin mir sicher, wenn wir das Thema ESC nicht so stiefmütterlich behandeln würden, würden vielleicht auch Acts mit mehr Standing sagen, hey, weißt du was,
gebe ich dir einerseits recht, andererseits ist es aber auch so, dass schon in der Vorentscheidung 5 Sachen einem vorentschieden werden, wo ich bei allen denke, ist das alles, was eingereicht wurde? Ich wollte dich mal fragen, kennst du eigentlich Phoenix, die Künstlerin? Ich glaube, ihr folgt euch beide nämlich auf
Phoenix war auch bei Wer steht mir die Show dabei in meiner Staffel als Wildcard-Kandidatin.
Ja. Echt? Ach, das wusste ich gar nicht. Also wir folgen uns auf Instagram. Ich finde sie voll cool. Sie hat einen Song gemacht. Ich finde sie als Person auch wirklich, wirklich cool und interessant. Und hätte gedacht, warum ist das noch nicht mal einer diesen 5 Songs? Ich würde denen gehen, wir haben eine sogenannte Fidi und Bumsi-Liste. Würde ihren Song gerne mal raufpacken. Da heißt, ich glaube, When We Dance heißt der Song. Ich finde es auf alle Fälle funky und nochmal eine ganz andere Farbe, die auf alle Fälle beim ESC Platz hat. Hätte ich auf alle Fälle gerne unter den ersten 5 gesehen. Und ich muss sagen, ich fand die 5 Sachen alle nicht so gut. Ich finde, wenn wir da wirklich antreten sollen, dann kann es auch wirklich mal Glamour, dann kann es wirklich mal schräg sein, kann wirklich was passieren. Und das, ganz kurz, hat mich schon in einem Vorentscheid nervt. Und dann kann man auch mal ein bisschen darüber merken und sagen, ist das alles,
Würdet ihr denn antreten? Zusammen?
Ja. Nein. Ja, aber wir sind jetzt ja auch nicht die großen diversen Knalltypen. Also ich würde es machen.
Also ich würde es nicht machen. Ich fand es nur bemerkenswert, weil ich glaube eigentlich auch unsere Kritik an den Künstlern ist eigentlich auch eine Kritik hauptsächlich wieder an der Senderorganisation. Also das Ding ist einfach seit 50 Jahren in den Händen des NDR und alleine, dass da quasi ein 74-jähriger Kommentator seit 26 Jahren sitzt. Das ist natürlich schön und wenn man irgendwie in so langen Zügen denkt im Showgeschäft.
Wir sitzen auch seit 10 Jahren
ja,
hier.
Ja, aber come on. Und jedes Mal denkt man so, ja, es ist halt so gesundes Mittelmaß und es entwickelt sich nicht mal so ein richtiges Kultpotenzial. Nur mit sehr viel Energie, die man da reinstecken muss, findet man es irgendwie kultig. Und wenn du die Kommentierungen anschaust, zum Beispiel bei der BBC, das hat immer noch eine extra Ebene. Das ist immer irgendwie mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Selbstironie und alleine diese Auswahl der Songs, das riecht immer so ein bisschen nach Kirchentag. Da können die Künstler nichts dafür. Es ist am Ende auch immer das Ergebnis eines Senders, der wahrscheinlich auch nicht
was
so richtig weiß.
Was würdet ihr euch denn wünschen für den ESC?
Ich finde, der Bundesvision Song Contest, den Stefan Raab eine Zeit lang gemacht hat, der hat ja auch angefangen, so wie wir.
Mit 20 Bands oder so.
Dieses süße Gift, es liegt ja da, man denkt so, irgendwas ist da drin. Aber irgendwie ist das Potenzial nicht freigeschaltet. Und das hat Stefan Raab ja 1998 auch, oder 97 auch begonnen, und hat sich da reingefuchst als Musikliebhaber und hat dann mit Gildo Horn, seiner eigenen Teilnahme, dann später mit Lena echt so ein Fass aufgemacht, hat dann parallel zum ESC, weil er gemerkt hat, ach du Scheiße, mit dem NDR kommst du hier nicht auf den grünen Zweig, seinen eigenen Bundesvision Song Contest gemacht. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da waren jedes Mal die besseren Acts, es war jedes Mal die bessere Show, es war immer die bessere Musik, aber nie irgendwie hat es das dann geschafft, beim NDR zu landen, in der offiziellen Auswahl. Es
ist
geht
jetzt
ja
aber
theoretisch.
Auch schon wieder 20 Jahre
ja, aber es geht ja theoretisch. Es ist eine Frage von redaktioneller Betreuung zum Beispiel. Also,
weil Stefan Raab macht ja kein Fernsehen gerade. Also das frage ich mich hier dann immer so, wenn man darüber spricht und sagt, ja, das sollte so sein und so sein, aber wo? Was wäre die Plattform?
Bei jedem Sender
ja, aber
könnte
was
das
wäre die Plattform? Wer würde es machen? Wer sollte es machen?
Der Sender ist es und ich glaube, es ist einfach so eine, da muss ein radikaler Schnitt passieren und sagen, pass mal auf, wir haben jetzt hier eine Gruppe an Leuten, die noch nie beim NDR waren, die einfach Musik gut finden und die machen das jetzt, setzen das neu auf und alle anderen können nach Hause gehen. So blöd es ist, so könnte man auch Wetten, das retten, wenn man das Problem bei
Wetten. Retten ist immer gut. Wetten, das läuft jetzt noch 3-4 Jahre, bis Tommy irgendwie auf
also
Krücken
toi,
reinkommt.
Toi.
Dann wissen alle, dann ist es vorbei gewesen. Ich wollte eigentlich gerade mit meinem Musikwunsch darauf
hinweisen,
dass wir jetzt eine kleine Pause machen in unserer Sendung und du auch, Ricardo, zum Beispiel mal einen Song auf die Liste packen könntest, nachdem ich jetzt schon einen raufgepackt habe auf unsere Liste, von dem du sagst, das wäre für mich ein Song zum Beispiel für ein ESC gewesen. Muss es jetzt, wenn dir was spontan einfällt.
Mein bester Freund macht auch Musik, Strifey, und der hat einen Song, der heißt Go In, und den finde ich ziemlich gut und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen diesen Song auschecken würden.
Werden sie jetzt tun, weil er kommt auf unsere Fili- und Bumsi-Liste. Hast du noch, wenn du noch was Zweites hast, was du gerne draufpacken möchtest, auch das ist möglich bei uns. Wir sind heute
weißt in Weißt du was? Ja, und zwar auch ein guter Freund von mir, ein ganz toller Künstler, von dem ich mir sicher bin, dass man noch so viel hören wird. Li Ning, eigentlich jeder Song von Li Ning hätte es verdient, beim ESC zu laufen. Bei mir hat es gerade geklingelt. Ich gehe mal ganz kurz an die Tür.
Wir gehen jetzt mal 5 Minuten in die Pause nämlich hier. Und Jan packt auch noch einen Song drauf, oder?
Hast ja, du ich nehme vom, geh mal zur Tür, Ricardo. Ich nehme vom neuen Album von Nils Rewert, was am Freitag erschienen ist, den Song Waschbeckenrand auf die Fidi und Bumsi Playlist.
Und wir sind gleich wieder
da. Wir sind gleich wieder da mit unserem heutigen Gast. Ricardo Simonetti oder für alle Leute.
Francesco.
Francesco Rosinetti.
Rosinetti. Mein Gott.
Bis gleich bei Fest und Flauschig.
Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek, hat offene Schuhe an. Und da steht so ein Knallkopf neben dran und schmeißt 10 Gläser genau immer neben dran, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet. Okay? Bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, hab den an der Krawatte gepackt und hab gesagt, wenn er so eine Eimer in ein Glas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeige. Geh wieder zu meiner Frau, Füße geblutet. Er schmeißt wieder ein Glas, er kriegt er von mir eine Ohrfeige. Weißt du, was passiert ist? Nee. Ich war der große Buhmann. Und ich habe noch Geldstrafe gekriegt.
Das gibt's doch nicht.
Tja, so ist das Leben. Hart und ungerecht. Mir zugeschaltet Podcast-Richter Jan Böhmermann.
Hallo.
Und Ricardo Simonetti hier heute bei großen Zusammenkunft bei Fest und Flauschig, der großen Sonntags-Gala-Sendung. Wir sind sehr glücklich, dass wir dich heute dabei haben. Ich muss ganz kurz das Wort ergreifen, bevor es gleich in interne Streitereien geht.
Endlich mal.
Ich eine Quizfrage. Rate mal, wer von uns beiden, von Jan und mir, alle Folgen von eurer Podcast-Sendung bis jetzt
gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass du das bist, Olli.
Ja. Deswegen weiß ich, welche Frage du gleich von Anke noch stellen musst.
Ja.
Wie ist es für dich? Ich muss aber eine Sache, ich muss auf eurem Podcast zu sprechen kommen. Ihr habt wirklich, und das ist jetzt natürlich wegen vielen Dingen, oh, jetzt machen die hier Werbung, der eine Podcast supportet den anderen. Wir haben noch gar nicht über euren Podcast geredet. Ich muss sagen, Anke Engelke ist echt so cool. Die, mit der kann man auch immer reden, die hat immer Feuer, hat immer was. Ihr seid ein echt tolles Team zusammen und es freut mich wirklich. Ich schätze sie seit vielen Jahren. Wir sind uns nur einmal ganz kurz begegnet. Da war ich noch in so einer großen Olli Schulz-Pöbelrolle. Das war dann auch nicht, wir haben uns nicht wirklich kennengelernt und ich bin halt jemand, der außerhalb, wenn er so eine Rolle annimmt, dann ist er den ganzen Tag. Naja, auf alle Fälle
habe ich
dann
wie Meryl Streep.
Teilweise noch Jahre später fällt er nochmal in die Rolle ab und zu mal rein.
Komm in die Rolle. Und ihr habt wirklich so einen guten Draht zusammen. Ihr redet sehr offen und ihr redet auch mal unten rum. Es geht um Durchfall, du rülpst in der Sendung. Ihr habt euch also viel von uns eigentlich abgekupfert. Die Frage ist, wie viel Fest und Flauschig habt ihr in Vorbereitung auf euren eigenen Podcast?
Ja, eigentlich bin ich ja heute hier, weil ich gehofft habe, dass ihr als zwei ich wollte Oldtimer sagen, aber es hört sich so negativ besetzt an.
Nee, kannst du ruhig
als
sagen.
Podcast OGs, was ihr für Ratschläge habt, um so die Beziehung am Laufen zu halten. Weil ich fühle mich ja heute auch so ein bisschen, als würde ich so einen Dreier machen. Also so, als hätte ich einen öffentlich flotten Dreier. Und
kann ich sehr viel, da kann ich super viel dazu erzählen.
Zum Thema Dreier haben.
Darf die Sendung öffentlicher Dreier heißen eigentlich?
Sehr
heute?
Gut, öffentlicher Dreier. Finde ich super. Bisschen ansexualisiert.
Aber das macht mega Spaß mit Anke, ne?
Ja,
oder?
Voll. Also ich meine, alles mit Anke macht Spaß, weil Anke einfach so eine krasse Person ist. Also ein Gespräch mit Anke zu führen, ist einfach ein Privileg. Und wir haben ja vorhin schon über irgendwie so Workload und sowas gesprochen und als es dann hieß, okay, schaffst du es einmal die Woche noch einen Podcast aufzunehmen? Das ist ja auch ein bisschen Arbeit und Zeit verbunden und so, war ich schon so, okay, wie mache ich das? Aber mit Anke, da schiebt man alles andere zur Seite, weil einfach für mich als Mensch auch einfach eine Stunde mit Anke zu telefonieren Therapie ist. Da kommt so viel bei rum, die hat so viel, das ist so eine aktive Zuhörerin. Also da kann man zum Beispiel nicht einfach da sitzen und Scheiße labern, sondern die hinterfragt alles.
Die fordert dich.
Und ich freue mich jede Woche darauf, wenn wir das machen, weil ich es auch als Privileg empfinde, mit jemandem wie Anke Engelke so viel Zeit verbringen zu dürfen. Und ich lerne da super viel. Wir haben ja auch super viele Promo-Targets zusammen gehabt und da einfach so zu sehen, wie sie durch diese Branche geht, ist spannend. Und ich bin sehr dankbar, das alles miterleben zu dürfen.
Eine Sache, einen Tipp kann ich euch geben. Nach ein paar Jahren, da wird sich dann irgendwann auch mal so eine Brüchigkeit einstellen. Wie lange habt ihr es überhaupt geplant zu machen? So ein Jahr nur? Soll das nur eine kurze Geldgreifaktion sein oder ist ein richtiger Spirit?
Also wir haben erstmal ein Open End, ne? Wir haben jetzt nicht, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, dass es irgendwann vorbei sein soll. Wir gucken einfach mal, ob wir uns nach was weiß ich, wie viel Folgen noch was zu erzählen haben und ob die Leute das auch gerne hören, weil wir denken natürlich auch ans Publikum und wollen auch dem Publikum was bieten, was sie gerne hören. Wenn man merkt,
Streiten ist immer gut. Alle einmal, zweimal im Jahr muss es richtig knallen in der Sendung. So wie bei Jan und mir.
So hält die das, so halt auch die das frisch seit 10 Jahren, dass ja auch so,
ein, zweimal. Merkst du, Ricardo, wie ich vorhin kurz erzählt habe, dass ich viel dazu beitragen kann, dir ein paar Tipps geben kann, wie man so eine Podcast-Beziehung lange am Laufen hält und dann einfach 10 Minuten lang die Fresse gehalten habe, damit Olli erstmal was erzählen kann. Das ist der erste Tipp. Also immer, einer muss immer so ein bisschen bereit sein, einen Schritt zurück zu machen, damit der andere mal eine Runde mit der Dampfwalze über den Sportplatz fahren kann.
Und das bist meistens du, der einen Schritt zurück macht.
Ich mache gerne einen Schritt zurück. Ich sehe doch immer genau unseren Wortanteil, Olli. Es ist immer riemenweise, Olli Schulz erklärt die Welt und ich sage ab und zu mal oder ja oder bist du dir sicher, Olli und so. Ja, genau. So und ganz ist wichtig ist, einer muss immer, es ist immer, das ist die alte Doppelmoderationsregel. Einer muss immer der strukturierte Typ sein, der immer nach vorne geht, der immer plant, der pünktlich da ist und der andere muss das verrückte Huhn sein. Und das Schöne bei Olli und mir ist, das wechselt sich dann doch regelmäßig ab. Also Olli hat sehr stringente Phasen gehabt, wo ich wirklich mal kurz aus dem Sanatorium gesendet habe, mal monatelang, weil aber ich psychisch nicht clean in der Lage war.
Ich bin jetzt clean.
Ich bin clean jetzt, Olli ist jetzt gerade clean. Zurzeit sind wir in unserer cleanen Phase. Olli, du hast so Augenpads gerade.
Ja, aber ich muss gleich noch Fotos machen. Ihr denkt, das mache ich jetzt irgendwie, um hier witzig zu sein, aber ich muss gleich noch ein Foto machen. Und ich habe heute wirklich Augen, Tränensäcke wie Horst Tappert. Der hat damals Derek gespielt, wenn du den noch kennst, Ricardo. Aber ich habe jetzt, das ist mein Beauty-Geheimnis. Das sind die besten Kühlpads für wirklich, wenn du mal richtig durchgesaffen hast.
Wer teuer, Hydrogel-Augenpads.
Ey, die sind so gut. Die legst du immer im Kühlschrank, habe ich die. Ballerst du dir rauf, siehst du aus wie George Clooney nach 2 Stunden.
Ich bin wirklich. Man darf die aber nicht zu lange drauf lassen, sonst passiert das Gegenteil, ne? Also wenn du die zu lange drauf lässt, dann zieht das die Feuchtigkeit wieder raus. Deswegen musst du genau den Moment abwarten und sagen, jetzt bin ich gut hydriert. Apropos gut hydriert, ich habe eine Hausaufgabe von Anke bekommen.
Achso. Das ist jetzt bist du
dran. Ja, darüber haben wir.
Ich muss aber sagen, ich war ganz enttäuscht. Das ist ein Satz noch, dann seid ihr jetzt dran. Ja, Anke hat dich angesprochen und hat zu dir gesagt, du gehst zu Jan in den Podcast.
Nein.
Sie hat gesagt, du gehst zu Jan.
Nein, die weiß doch, dass ihr den Podcast zusammen macht. Aber sie hat ein persönliches Anliegen. Deswegen meinte sie, ich soll Jan darauf ansprechen. Das war nicht so gemeint, bin ich mir ganz sicher.
Du gehst zu Jan im Podcast. Du mach doch euer Ding.
Ja, und zwar Anke hat mir erzählt, dass ihr schon mal zusammen gedreht hattet und du warst zu Gast bei Anke hat Zeit und sie meinte, ihr hattet echt einen guten Drehtag und ihr hattet irgendwie viel Spaß zusammen und du meintest zu ihr, dass es für eine WDR-Produktion echt super war und dass du irgendwie eine gute Zeit hattest und da ist sie voll beseelt nach Hause gegangen nach dem Drehtag und dann hast du im Podcast gesagt, dass du dir die Sendung schön trinken musstest und ich habe versucht, Anke davon zu überzeugen, dass es bestimmt nur ein flapsiger Spruch war, den du nicht so gemeint hast, aber ich verstehe auch, dass sie ich verstehe auch, dass sie gekränkt war, weil ich mir denke, so, also gerade wenn man Anke kennt und man auch weiß, wie viel ihr das bedeutet, so in menschliche Gespräche reinzuführen und die ist ja niemand, die da einfach so ans Set geht, wieder nach Hause geht, that's it, also die steckt ja viel Herzblut rein und da meinte sie, soll ich mal nachfragen, warum du ihr das nicht gesagt hast am Set, wenn es denn so schlimm war.
Also es war erstmal nicht schlimm, vielen Dank, dass du mir die Frage übermittelt hast. Das Lustige ist, als ich letztes Mal Anke gesehen habe, als wir diese, ich glaube, Frank Elstner Geschichte gemacht haben zum Geburtstag von Frank Elstner, haben wir ganz lange, da kam sie mit dem Kuchen an und haben wir ganz lange darüber gesprochen, hinter den Kulissen, ich dachte, damit wäre das ausgestanden, aber schön, dass wir es jetzt öffentlich nochmal besprechen, gerne. Es war im Stadtgarten in Köln, wurde die Show aufgezeichnet, ich bin extra deswegen dahin gegangen, weil ich mich gefreut habe, dahin zu gehen und es war nicht Ankes Schuld, es waren einfach Produktionsbedingungen, die sehr anstrengend waren, weil es super lang gedauert hat. Und die Sendung, also sie hieß ja Anke hat Zeit, man hat wirklich eine große Fläche gehabt. Das war aber sehr anspruchsvoll. Ich weiß noch, wer als Gast da war. Volker Bertelmann, ganz frischer Oscar-Gewinner, seit anderthalb Wochen. Hauschka hat Musik gemacht. Er hat damals Kieselsteine in den Flügel reingeworfen, hat dann auf die Tasten gedrückt und ungefähr 10 Minuten lang versucht, ich sag mal, die Stimmung zum Kochen zu bringen im Stadtgarten. Was nicht so gelungen war, dann war Herbert Grönemeyer da, wo ich mich noch sehr gut daran erinnere, dass es vor allen Dingen im Nachgang, als Anke, glaube ich, schon irgendwie weg war und noch irgendwelche Promos gedreht hat, wir uns super darüber unterhalten haben. Und die Umstände rund um die Show haben dann am Ende diese widrigen Produktionsbedingungen so überwogen, dass ich die Sendung an sich in nicht so guter Erinnerung habe. Ansonsten sind aber viele Dinge passiert, an die ich mich total gerne erinnere, die nur deswegen passiert sind, weil ich da war. Aber muss sagen, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass da draußen jetzt die großen Petitionen gestartet werden, wo es Anke hat Zeit. Es war wieder wie so oft ein Missverhältnis zwischen der Ambition der Künstlerin und den Möglichkeiten des ausrichtenden Senders. Würde ich das mal so.
Weißt du was, Ricardo? Anke hatte recht. Sie hat nämlich gesagt, vielleicht wird es eine mega langweilige Antwort und es interessiert keinen. Und genau das ist eingetreten. Siehst du mal, was Anke für ein Medienprofi ist.
Nee, es ist eine mega langweilige, weil sie wusste, welche Antwort kommt. Ich habe gesagt, Anke hat Zeit, aber der Sender hat halt keine Zeit und vor allem keinen Bock. Das war meine kurze Antwort. So, und das merkst du halt so einer Sendung an und das hat mit Anke ja nichts zu tun.
Ja, ich glaube, sie wollte nur wissen, ob es was mit ihr zu tun hatte, weil Anke jemand ist, die dann natürlich auch, die das dann auch appreciated. Also zum Beispiel, die das auch appreciated, wenn man ihr sagt, so, hey, irgendwie fand ich das nicht so gut oder das nicht so gut. Und ich glaube, deswegen wollte sie einfach nachhaken, was es damit auf sich hatte.
Aber wenn Anke die Sendung jetzt noch weitermachen würde, könnte ich das verstehen, dass da ein ehrliches Interesse dahinter ist. Aber das ist ja, die Sendung gibt's ja nicht mehr. Und es war einfach ein toller Versuch vom WDR, was Kultiges zu machen und wie so oft auf Kosten von den Künstlern, die alle gerne kommen. Aber dann ist die Sendung hinterher so, ach ja, anstrengend, schlecht zusammengeschnitten, uiuiuiui, geht das nicht besser und so. Da bist du als Künstler ja machtlos. Das waren meine Bedenken vorhin, als ich dich gefragt habe. Da bist du im WDR oder im ZDF, wurdest du gut betreut? Geht das denn irgendwie weiter? Oder waren alle mit Nerven Zusammenbruch am Ende, sind da rausgegangen, werden nie wieder Fernsehen. Weil das finde ich auch immer ungerecht, wenn Leute die Chance bekommen und dann das Medium verfluchen am Ende, weil es so schwierig ist, einfach da.
Es ist halt, es ist super schwierig, wenn man vor allem unterschiedliche Zielgruppen bedient. Ne? Also so, wenn du im Öffentlich-Rechtlichen eine Fernsehsendung machst, musst du dir halt bewusst sein, dass die Zuschauerschaft, die da hauptsächlich einschaltet, einfach wahrscheinlich älter ist als das Publikum, das du vielleicht in anderen Formaten bedienst. Also so, wenn, ist halt einfach eine ältere Zuschauerschaft und wenn man dann über Themen spricht, die vielleicht nicht allen Menschen im Begriff sind, muss man die halt so aufbereiten, dass halt jeder Mensch irgendwie versteht, um was es geht. Und das ist halt manchmal nicht so einfach, weil gerade wenn man irgendwie in so einer Blase lebt, wo man weiß, okay, alle sind ungefähr auf demselben Stand, man kann bestimmte Begrifflichkeiten verwenden und dann, wenn ich oft in Sendungen zu Gast bin und dann fängt das dann schon an, wenn ich erklären muss, wofür die Buchstaben LGBTQ bedeuten, dann wird dir halt schnell bewusst, okay, ich spreche einfach zu einer anderen Zielgruppe. Nicht, dass die Menschen das nicht auch wissen, aber man traut ihnen dann oft so wenig zu und das finde ich manchmal ein bisschen schade.
Mhm. Ey, kann ich nochmal, habe ich 5 Minuten auch mal ganz kurz mit Ricardo noch über ein Thema zu reden, was mir auf dem Herzen liegt?
Jan, du hast übrigens keine Schuhe an, das finde ich lustig. Du hast gerade deinen Fuß gehoben und du hast keinen Schuh an.
Ey, und ich bin, das muss ich ganz kurz
sagen. Meine Füße sind Waffen.
Meine Füße sind Waffen. Ich habe sehr schöne Füße. Das weiß Olli auch ganz genau. Deswegen teast er mich immer. Ja, sehr schön.
Darf ich sie mal sehen?
Füße.
Natürlich. Zeig mal deine Füße.
Bestehst du auf Füße, Ricardo?
Ja, aber ich finde schon, dass es einen Unterschied gibt. Und ich, ja, doch, sie sehen sehr gepflegt aus.
Ja, du hast jetzt nur die Unterseite gesehen, was sehr schwer ist, die Füße von außen zu zeigen. Sehr schön, sehr schöne Füße. Olli hat auch sehr schöne Füße, aber die sind so schön, dass sie besser in Socken bleiben. Lieber nicht.
Du siehst nicht so interessiert an meinen Füßen.
Doch,
aus.
Also ich würde sie mir angucken.
Nee. Du hast jetzt Jan gefragt und ich mich.
Ja, Jan hat Füße. Jan sehen. Hat ja auch
das
schon.
So Mitleid, das ist so eine Mitleidsfrage. Komm,
Jan,
Olli, zeig auch nochmal deine Füße.
Guck mal, wie Jan ständig sein Bein hochbiegt. Also Jan will auch so eine Füße die ganze Zeit mit ins Bild drängen.
Nein, ich hab mich bequemer hingesetzt. Ey, aber was ich mal kurz, guck mal hier, mein neuer Look für die Freizeit. Ich hab die Stoffhose für mich entdeckt. Ich bin jetzt
offiziell
Ende 30.
Über 40.
Offiziell, die Stoffhose ist mir alles scheißegal. Diese scheiß Jeans, die ich immer angezogen habe, weil ich gedacht habe, ich bin irgendwie ein harter Arbeitertyp. Ich bin Künstler, ich trage Stoffhosen, Alter, fickt euch alle. Ich habe einfach Stoffhosen. Es ist wirklich mega geil.
Ey, trage ich seit ich 12 bin, aber ich wollte auch keine andere Wahl hatte. Aber herzlichen Glückwunsch, willkommen im Club.
Ich durfte keine Jeans.
Willkommen im Club. Ich wollte so gerne mit Ricardo über ein Thema noch reden, weil ich mitbekommen habe, dass du Horrorfilm-Fan bist.
Du auch?
Und eine Sache, ich liebe Horrorfilme. Und eine Sache, die ich mit Jan nie machen konnte, war hier bei Fest und Flauschig wir haben eine Rubrik, die heißt die großen 5. Oh, und die großen 5 Horrorfilme konnte ich nie mit Jan machen.
Und jetzt machst du das mit Ricardo oder was?
Nein, weil ich weiß, dass Jan das jetzt nicht abkommen könnte, wenn wir beide die großen 5 machen.
Doch, aber gerne machen. Ich kann 2 Horrorfilme sagen.
Pass auf, du nimmst 2, ich nehme 3 und wir machen zusammen die großen 5. Und Ricardo, aus dem Stegreif, ohne Vorbereitung, machen wir mal die großen 5. Und hier ist der Einspieler.
Die großen 5. definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute sind es die großen fünf Horrorfilme, definiert von Böhmermann, Schulz und unserem Gast Riccardo Simonetti.
Ich fange mal an.
Fang mal an mit Platz fünf.
Olli. Genau, ich mach fünf, dann machst du unseren Platz vier, Janni. Ich mach unseren Platz drei, dann machst du unseren Platz zwei. Du musst dir fünf aus dem Stegreif ausdenken.
Aber ich muss ich den besten muss ich mir dann aufheben für ganz zum Schluss,
nein,
oder was?
Ja, eigentlich ja den besten, ja. Aber es ist auch immer ein bisschen random. Und weil wir dir jetzt keine Vorbereitung gegeben haben, schießen wir das jetzt einfach mal aus der Hüfte und sagen, warum wir welchen gut finden.
Ich kann auch übrigens auch fünf machen. Ich habe jetzt gerade mal spontan fünf aufgeschrieben. Und ich weiß auch, ich kann fünf machen. Ich krieg fünf hin, alleine.
Also fünf Filme, die mich wirklich, they scared the shit out of me. Okay, so. Und es ist natürlich ein Film gewesen, der sehr alt ist, von einem umstrittenen Regisseur. Aber es geht ja hier um seine Arbeit. Und zwar Rosemary's Baby ist ein Film gewesen von Roman Polanski. Den habe ich mit 14 gesehen. Meine Eltern waren sehr oft weg. Ich war so ein Schlüsselkind. Und abends waren die nicht da. Fernseher angemacht. Im dritten lief Rosemary's Baby. Und die letzte Szene, für alle, die es nicht wissen, worum es geht. Eine Frau kriegt ein Kind und die Nachbarn fangen an, sich um dieses Kind zu kümmern. Und sie kriegt Angst, dass es eine satanische Sekte ist. Ihr Mann sagt immer, Schatz, du hast Visionen und so. Und die letzte Szene ist, wie ihr das Baby, noch, das darf ich nicht jetzt erzählen, aber dieser Schrei,
nicht spoilern,
wenn sie sagt,
bitte.
Sie guckt ihr eigenes Kind und sagt, seine Augen, was habt ihr mit seinen Augen gemacht! Und das ist so krass, dass ich mir immer noch in die Hose scheiße, wenn ich nur an diese Szene denke. Rosemary's Baby ist mein Platz 5.
Hat auch einen hohen popkulturellen Einfluss. Also klar. So auch der Look von Mia Farrow damals. Haarschnitt.
Die fand ich immer ganz schön.
Dieser Haarschnitt ist, immer wenn jemand kurze Haare hat, wird das immer noch mit diesem Mia Film Farrow verglichen. Und deswegen,
ist das die Mutter von Ronan Farrow, die Woody Allen?
Nein. Ja, genau, die Mary Ferris.
Ja.
Genau.
Ja. Okay, also ich soll jetzt nicht den...
Privat auch Horror.
Ich heb mir jetzt noch Platz... Den besten hebe ich mir noch eins auf für Platz 1. Ich würde jetzt sagen, das Scream-Franchise, weil Scream ist so ein Horrorfilm,
revolutioniert das nochmal neu.
Es gibt 6 Teile und normalerweise, wenn Horrorfilme so viele Teile haben, dann sind ja da viele auch echt dabei, wo man sagt, das ist absoluter Müll oder es wird nur gemacht, um Geld zu machen. Aber ich finde, bei Scream sind alle Teile irgendwie clever, haben irgendwie einen Twist und allein wegen dieser 90s-Nostalgia, die Auswahl der Schauspielerinnen, allein beim ersten, Neve Campbell, Rose McGowan, Courtney Cox, das sind so diese 90er-Jahre-Ästhetik, das finde ich, es gibt nicht mehr 90er in Horrorfilmen als Scream. Und weil jeder Film
Wes Craven hat die gemacht. Auch ich liebe die auch überall. Der erste ist natürlich auch wirklich immer noch eine Macht, finde ich. Mit dieser Eröffnungsszene mit dem Telefon. Ich bin vor deinem Haus.
Ja, und das war nicht so schlau. Oh mein Gott, endlich kann ich darüber sprechen. Das muss ich kurz erwähnen. Und zwar Drew Barrymore. Die war ja damals ein richtig großer Star. Und alle dachten, okay, sie spielt die Hauptrolle, weil sie ganz dick und fett vorne auf dem Poster drauf war. Und dann stirbt sie einfach in den ersten 3-4 Minuten und das war ihre Idee, weil sie sollte eigentlich die Rolle von Neve Campbell spielen und sie meinte, aber es wäre doch viel krasser, wenn ich die Eröffnungsszene spiele und alle Leute denken dann, natürlich überlebt sie, weil sie ist ja die Hauptrolle und die Hauptrolle stirbt ja nicht nach 3 Minuten. Und dann sind alle ins Kino gegangen, haben sich diesen Film angeguckt, dachten, es wird der Drew Barrymore Film und dann stirbt die einfach nach 3 Minuten. Das fand ich so clever und das hat mir imponiert und deswegen
ginge heute gar nicht mehr mit Internet, weil sofort gespoilert worden wäre und keine Sau das irgendwie appreciaten würde, dass es eine clevere Idee ist.
Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich würde das, ich weiß auch nicht, ob das heute so eine Schauspielerin machen würde, wenn heute eine Schauspielerin die Chance hätte, die Hauptrolle zu spielen, zu sagen, nee, ich spiele nur den kleinen Gastauftritt, das weiß ich auch nicht, ob das passieren würde.
Showgeschäft, Grundregel, ich meine, wenn das Honorar trotzdem einer Hauptrolle war, machst du doch alles dafür, ist doch scheißegal, wenn du da 3 Minuten drin bist und als Hauptrolle bezahlt wirst, mega geil.
Es gibt auch einen geilen Film, der heißt Leben und Sterben in L.A. von William Friedkin, wo der Hauptdarsteller nach einer Viertelstunde stirbt und dann die Nebenfigur den Film weiter durchführt. Und du bist total, das ist halt wirklich auch ein geiler Twist, wenn sowas mal passiert.
Jan.
Muss man wirklich sagen,
erstaunlich viele Horrorfilme tatsächlich, die ich alle geguckt habe, aber so traumatisiert war, dass ich immer gedacht, dann 5 Jahre Pause brauchte bis zum nächsten Horrorfilm. Bei mir auf Platz 5, Nightmare on Elm Street, Teil 1, Robert Englund als Freddy Krüger.
Der erste ist natürlich auch so geil.
Und es hat mich so, das gab's, also geguckt in den späten 80ern oder Anfang 90er, später 80er. Und ich weiß noch, es gab damals von Filmen, auch Zurück in die Zukunft und sowas, gab es MCs, die man sich, wo der ganze Film nochmal als Musikkassette zum Anhören, ich hatte dann den Film gesehen und hatte die Musikkassette, die MC mit im Ferienlager und hab die dann an andere Kinder verliehen. Und das hat dann auch im Ferienlager für wahnsinnigen Horror gesorgt. Und ich habe mich selber davor gegruselt, nochmal von meinem inneren Auge diese Szenen sich nochmal zu vergegenwärtigen.
Jan wäre auch eine gute Scream Queen. Jan könnte in einem Horrorfilm auch gut mitspielen, weil ich habe das Gefühl, wenn du schreist, würdest du ganz hoch schreien.
Ah.
Nicht?
Nee, ich bin eher so Bariton, wenn ich Angst habe, Bariton. Sehr selten.
Ein Angstbariton. Im
Infraschallbereich. Angstbariton, ja, ja.
Aber ich finde, bei dem Film ist auch die, also für das, aus der Zeit, aus der er kommt, wie er gedreht wurde, diese ganzen Szenen mit dem Laken über dem Bett und wo irgendwie dann jemand an der Decke rumläuft, das ist schon echt gruselig. Also das ist schon gruselig.
Und ich habe wirklich bestimmt bis Ende der 90er Jahre gedacht, dass Freddy Krueger gespielt wurde von, wie heißt noch der Schauspieler, der El Bundy spielt?
Johnny Depps erste Rolle gewesen, ne?
Ja, stimmt, aber das Freddy Krueger.
Mein Nightmare war Johnny Depps erster Film.
Aber Robert Englund ist ja der Freddy Krueger und ich habe immer gedacht, das war El Bundy, wie heißt er nochmal? Scheiße, Modern Family.
Ed O'Neill.
Ich habe immer gedacht, Ed O'Neill sei Freddy Krueger, weil die eine sehr ähnliche Gesichtsform hatten und habe es immer so abgespeichert. Ah ja, das ist der spielt halt El Bundy, aber auch Freddy Krueger, bis ich rausgefunden habe, ach nee, ist ein ganz anderer, Robert Englund. Naja, Platz 5, Nightmare on Elm Street, meiner.
Nee, Platz 3 warst du jetzt.
Kann
schon.
Ich absolut noch.
Aber wir machen die 5, die Liste also gemeinsam. Okay.
Ach so. Machen wir nur 3 oder?
Machen sie gemeinsam, komm.
Also das war jetzt da. Ach,
mach
nein,
du jetzt Platz
nein.
Zwei.
Ach du willst nur eine Liste.
Ich dachte, wir machen,
das sind zwei Listen. Jan und ich machen eine Liste.
Erfolgsgeheimnis-Podcast nach 10. Erfolgsgeheimnis. Rubriken, ganz wichtig, so lang machen wie möglich, um ganz viel Zeit zu schinden.
Okay.
Nicht
aber
nur
ich
eine Liste.
Wirklich so viele Filme. Jetzt kommt mein Platz 4. Wir machen jetzt jeder 5. Halt die Schnauze. Jetzt machen wir einfach 5. Weißt du was, warum? Seid ihr so unter Zeitdruck?
Ich habe keine Anschlusstermine.
Mein Platz 4, bei mir sind es der alte Filme, den hatten meine Eltern auf VHS mal frei rumliegen gehabt, das Omen, Teil 1 aus dem Jahre 1979 oder so, Demian, vom Teufel besessener
Rumliegen gehabt.
Ja, ey, Demian, das Omen mit Gregory Peck und das sind immer einzelne Szenen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also diese wirklichen Filme, die mir Angst gemacht haben, da gibt es immer so einzelne Szenen und bei das Omen laufen die aus dem zugefrorenen See und einer bricht ein und kommt unter das Eis und die Kamera ist von oben und der Typ schlägt gegen das Eis und erstickt und ertrinkt und Demian steht einfach nur so da, dieser kleine 12-Jährige und guckt dem Typen so unterm Eis zu, wie der so keine Luft mehr kriegt und dann stirbt. Und das fand ich so brutal, weil ich selber gerade 12, 13 war, als ich den
das erklärt gesehen. Einiges.
Ich habe viel zu früh diese ganze Scheiße mir angeguckt. Habt ihr den gesehen, das Omen zufällig, das Original?
Ich glaube nicht, aber ich schreibe es mir als Hausaufgabe auf, weil ich gucke das super gerne, um mich zu entspannen, gucke ich gerne Horrorfilme und deshalb finde ich das eigentlich einen ganz guten Tipp.
Wir können mal einen Horrorfilmabend machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt, Horrorfilme reißen einen halt so aus dem Leben. Da sitzt man halt vorm Fernseher und ist halt auf den Film konzentriert und ist nicht nebenbei noch am Handy oder macht nebenbei was anderes. Und man ist so konzentriert darauf, dass man so reingezogen wird. Und deswegen 2 Stunden lang bist du so aus deiner Realität gebeamt und dann ist der Film zu Ende und ich merke so richtig, wie mein Körper sich wieder entspannt.
Aber man kann danach nicht mehr die Treppe hochgehen, ohne zu denken, dass hinter einem einer ist und so. Das ist auch furchtbar. Ja.
Ricardo, dein
Platz
4.
Mein Platz 4 ist It Follows. Das ist ein...
Habe ich noch nicht gesehen.
Das ist tatsächlich
gesehen.
Ein sehr guter Horrorfilm. Der ist, ich glaube, relativ Indie. It Follows.
Nee,
das
ist
Follows.
It nur.
Und zwar geht es da um eine sexuell übertragbare Krankheit, beziehungsweise einen Fluch, der sexuell übertragbar ist. Also wenn du quasi Sex mit einer Person hast, hat die Person jetzt den Fluch und wird dann umgebracht. Und ich finde, das ist ein Indie-Film. Also es ist kein super high-value Hollywood-Production-Film. Also er ist relativ simpel, aber effektiv. Und deswegen würde ich sagen, das ist mein Platz 4.
Da würde ich sagen, bei mir ist es.
Muss ich mir angucken noch.
Bei mir ist es, ich weiß nicht warum, aber er heißt, glaube ich, The Cube, kann das sein? Mit dieses
die der alte.
Der alte, der erste Cube, wo sie da in diesen Räumen sind, die immer gleich
genau,
sind
genau.
Und dann von so Lasern durchgeschnitten
genau,
werden.
Genau, The Cube,
so.
Also in diesen Räumen drin, sie wissen nicht genau warum und müssen da irgendwie raus. Hat mich völlig
kanadischer
fertig.
Kanadischer Low-Budget-Film gewesen, der erste.
Ey, warum kenne ich, mal ohne Witz, ich habe die Filme auch wirklich gesehen, es ist nicht ausgelöst.
Ja, das ist auch
Ich greife auf mein Unterbewusstsein gerade zu. Es ist wirklich wie so eine schwere Psychotherapie gerade. Ich habe es völlig verdrängt und mir fallen wirklich ein Horrorfilm nach dem anderen ein. The Cube habe ich gesehen und war völlig verstört danach.
Ja, der zweite und dritte Teil war nicht mehr so gut, weil da hat er nämlich Geld gehabt. Der erste lebt einfach nur von dieser geilen Geschichte. Es waren, glaube ich, wirklich nur 2 Räume und es kommt dir vor, als wenn die in einem riesigen Würfel sind am Ende.
Genau.
Ganz toller Film. Und es ist eigentlich so ein bisschen eine Parabel, glaube ich, auf die Zwischenwelt, wenn du gestorben bist, ob du in die Hölle oder, also weil die sind da und müssen sich, also das habe ich mal gelesen, dass diese ganze Geschichte am Ende kommen die ja raus aus diesem Würfel. Und dann ist die Frage,
Olli,
wo kommen sie dahin?
Olli, Jetzt hast nicht du das alle verraten,
nicht alle, nicht alle. Ach, mir scheißegal. Okay. Immer diese ganzen Spoiler, nicht spoilern. Wisst ihr was? Das Ganze, ich spoiler mal euer Leben. Ihr müsst irgendwann alle sterben. Sorry. Okay, so ist das nun mal. Ich spoiler mal auch mal. Ab und zu wird auch mal gespoilert. Mein Platz 3, um es kurz zu machen, wieder ein alter Film, weil ich denke, ihr seid beide jünger. Deswegen habe ich hier die alten Horrorfilme am Start. Wenn die Gondeln Trauer tragen mit Donald Sutherland. Ein Film, der vor allem psychologisch einen total fickt. Weil es geht, die erste Szene ist also der ist einfach so, das muss man ja auch noch sagen.
Wie leidenschaftlich ihr beide das Wort Ficken im Podcast verwendet. Habt ihr beide schon gesagt und ich merke so, dass ich immer so...
Ja, ey, Anke sagt immer Bumsen, habe ich gesagt im Podcast. Ihr habt über eure sexuelle Anzüglichkeit geredet. Sie meinte, aber wir bumsen doch gar nicht.
Bumsen oder
Anke,
Bumsen?
Bumsen hat Anke Engelke gesagt.
Mit weichem S, aber es ist so halb ironisch, ne?
Wir sagen Ficken mit... Ihr sagt das so leidenschaftlich und dann dachte ich mir so, boah...
Wir sagen Ficken mit Doppel-G. Ficken mit Doppel-G.
Du hast das schon so richtig mit CK gesagt und Jan vorhin auch. Das ist schon so. Das macht was mit einem.
Ja, es ist ganz ehrlich, voll im Sprachgebrauch drin. Wir sind Jungs von der Straße, Ricardo, ganz ehrlich. Ja. Wir kommen aus einfachen Verhältnissen.
So. Auf Platz 3, wenn die Gondeln Trauer tragen, diese Härte, die diese 70er Jahre Horrorfilme haben, ist einfach heutzutage kaum noch zu ertragen. Ich werde mir diesen Film nie wieder angucken. Er fängt an, dass ein Ehepaar ihre Tochter verliert, die in einem See ertrinkt. Und die Szene, wie Donald Sutherland in diesen See rennt und seine tote Tochter rausholt und einen Schrei ausstößt, der wirklich nicht von dieser Welt ist, hat einfach symbolisch von Nicolas Roeg gedreht, einem französischen Regisseur, der einfach mit dieser Szene ausdrückt, dass diese Welt manchmal fernab ist von allem Schönen und allem Bösen und Grauenhaften nicht zu ertragen ist. Eine Grausamkeit, eine unglaubliche Szene. Im weiteren Verlauf kommen dann einige Visionen. Ich habe ihn zuerst gesehen, da fand ich den gar nicht so gruselig, weil ich ihn nicht verstanden habe. Später ging es dann, habe ich ihn nochmal gesehen. Es geht um eine blinde Frau, die sie dann im Urlaub in Venedig treffen, wo er vergessen will, dass sie ihre Tochter verloren haben und den Schmerz beseitigen will. Und dort treffen sie zwei Frauen und die eine ist blind und kann in die Zukunft gucken, was man aber nicht so genau versteht. Und die letzte Szene, die diesen ganzen Film nochmal erklärt, das ist wirklich so ein Psycho.
Hast du gerade gepupst oder was im Stuhl?
Nee, das war jetzt gerade meine Augencreme, die hier so nochmal sich bewegt hat. Deswegen, wenn die Gondel Trauer tragen, hast du ihn gesehen,
Ricardo? Nee, aber ich habe den ganz oft schon irgendwo rumstehen sehen. Also irgendwo lag der da.
Aber da musst du wirklich Bock drauf haben.
Und ich habe den nie als Horrorfilm. Ich dachte immer, das ist bestimmt so ein Rosamunde Pilcher Thriller oder sowas, aber ich habe nicht gewusst, dass es ein Horrorfilm ist. Das ist gut zu wissen, gut zu wissen. Mein Platz 3. Also eigentlich wollte ich ihn weiter oben justieren, aber ich glaube, mir fallen noch ein paar andere ein. Deswegen würde ich jetzt einfach mal The Shining sagen. The Shining war der erste Horrorfilm, den ich lieben gelernt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich bin kein Horrorfilm-Mensch, ich mag das nicht. Und dann habe ich den Film geguckt und der ist einfach so absurd und weird gedreht. Die Musik ist einfach epic und ich fand den, der hat ganz viel mit mir gemacht. Und ein Freund von mir, der dreht gerade eine Dokumentation mit Shelley Duvall, die eben die Hauptrolle dort gespielt hat. Und der interviewt die ganz oft und sie hat erzählt ganz viele Geschichten vom Set von The Shining. Das war natürlich eine intensive Dreherfahrung. Also das glaube ich...
Also schön formuliert, intensive Dreherfahrung. Also die ist völlig fertig da rausgekommen.
Ja,
ne?
Das war ja auch ein heftiger Dreh. Aber der Film hat ganz viel mit mir gemacht. Das ist eigentlich der Film, der mich zum Horrorgenre gebracht hat, weil ich dachte, okay, wenn das Horror ist, dann muss ich mich mehr damit beschäftigen. Und irgendwie fand ich, The Shining darf auf dieser Liste nicht fehlen.
Hast du das gesehen? Es gibt ein Making-of von The Shining. Da kann man sich auf YouTube angucken, wie Jack Nicholson sich vor dieser berühmten Szene, wo er mit der Axt in die Tür steckt, sich so hochpusht und dann so rumhüpft um Stanley Kubrick rum und auch wirklich ein unausstehlicher Wichser ist, was er wahrscheinlich auch zu größten Teilen seines Lebens war, aber natürlich auch eine unfassbare, faszinierende Kraft als Schauspieler hatte und er pusht sich so hoch, läuft so rum und die Tochter von Stanley Kubrick hat damals ein Making-of gemacht, ist dann auch reingekommen zu ihm in seinen Raum, wo er dann auch leicht merkwürdig rumsaß so und hat ihn da interviewt und er ist dann mit ihr zum Zähneputzen dann ans Set gegangen. Ganz toll, kann ich jedem nur empfehlen, irgendwie ein Behind the Scenes von The Shining. Da sieht man, wie Jack Nicholson sich vor dieser Rolle so hochpusht. Okay, Jan, dein Platz 3.
Okay, mein Platz 3 ist ein Low-Budget-Film, den ich beim Köln Fantasy-Filmfest in Köln gesehen habe, weil ich gedacht habe, es sind Fantasy-Filme, aber es ist einfach nur das Köln Fantasy ist einfach nur ein Horrorfilmfestival, das ist einfach nur nicht Horrorfilmfestival heißt, ein Fantasy-Filmfestival. Und zwar ist es der Film Open Water.
Oh Gott, das fand ich so schlimm. Das fand ich so
schlimm. Also Plot ist ganz einfach. Ein Paar geht tauchen. Oh ja, du kommst gerade aus Thailand, Ricardo.
Ja, ich weiß.
Vielleicht ist das auch was, was sich da...
Was für ein hoffnungsloser Film,
aber was das Schlimmste an dem Film ist einfach, beruht auf wahren Tatsachen. Das finde ich das Allerschlimmste.
Ja, genau.
Das finde ich
am Allerschlimmste. Beruht auf wahren Tatsachen. Ein Pärchen, ein junges Pärchen, glückliches Pärchen geht tauchen und dann ist das Boot auf einmal weg. Und die sehen aber, weil der Wellengang so ein bisschen hoch ist, und die schwimmen dann da und die kommen nicht mehr zurück. Der Film, ich glaube, der hat 100.000 Euro gekostet und wurde dann irgendwann für 60 Millionen gemacht. Also eine unglaubliche Spanne, ein ganz kleiner Independent-Film, und der hat mir die Schuhe ausgezogen. Immer wenn ich schwimmen gehe im offenen Meer, muss ich daran denken, seitdem. Und das ist schon über 20 Jahre her.
Also das hat der Weiße Hai mit mir als Kind, ehrlich gesagt, schon gemacht. Der Weiße Hai, da werde ich nie vergessen, wie Robert Shaw von ihm gefressen wird und dann da so, das hat mich damals auch fertig
gemacht. Beim Weißen Hai, da war ich schon, also als der so, der kam bei mir im Fernsehen, ich bin da dann doch die 10 Jahre irgendwie jünger.
Oh, den fand ich.
Der kam im Fernsehen, habe ich immer schon gedacht, Alter, der Hai ist doch nicht echt. Da hatte ich auch schon so viele Steven Spielberg
Bücher. Aber die Musik und so, das ist schon gruselig gemacht.
Ja, aber ich habe dann schon zu viele so
hinten.
Kennt ihr noch diese Behind-the-Scenes, wie Filme gemacht werden, Bücher mit ganz vielen Fotos vom Set und so, hatte ich als Kind einen riesigen Stapel und habe dann beim Weißen Hai auch ganz viel gesehen, wie die Puppe gemacht wurde oder der Hai und das fand ich schon, der war immer schon entzaubert, bevor ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Aber Open Water, Alter, mit Anfang 20, ey. Und immer noch, wenn ich im Meer schwimme, denke ich so, ja, oh, ja. Alter, ey, wenn ich, wo ist das Boot, Alter?
Ich hab, der hat viel mit einem gemacht, der Film. Open Water.
Wir machen weiter mit Platz 2,
ja.
Oder?
Ja.
Ich bin dran.
Oh, das macht voll Spaß. Voll geil.
Ja.
Voll geil.
Und auch. Du so, oh nee, Horrorfilme nicht. Und jetzt gehst du doch.
Ja, aber auf. Mir fallen voll viel ein. Ich habe voll viele gesehen. Hab's nur verdrängt.
So aus der Hüfte geschossen macht das auch manchmal richtig Spaß. Ich habe leider noch 3 Filme und ich bin mir sicher, dass einen davon auch bei euch auf Platz 1 ist. Deswegen werde ich jetzt meinen Platz 2 mit einem Film aussuchen, und zwar Blair Witch Project. Und ich muss sagen,
das ist mein Platz 1.
Ja, tut mir leid, Jan. Da musst du hast noch Zeit, dir was anderes auszudenken. Blair Witch Project, war das bei dir auch in der Liste drin, Ricardo? Nee, ne? Deswegen muss man sagen, als der damals rauskam und das Internet noch nicht so ganz glühend war und man ganz kurz wirklich gedacht hat, dass das eine Aufnahme sein soll von Leuten, also das war natürlich schon vorher wahrscheinlich relativ
klar. Ich habe das voll lange geglaubt, dass das war.
Es gab jedenfalls ein paar Tage, Wochen vielleicht, wo es so eine Zwischenwelt entstanden ist, wo man sich unsicher war oder, sage ich mal ganz ehrlich, unsicher sein wollte. So wie man als Kind bei Iron Maiden zum Beispiel gedacht hat, die wirklich irgendwie Satanisten sind, obwohl man eigentlich schon tief im Inneren wusste, das sind eigentlich ganz normale Alkoholiker. Aber was weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, dass man sich ja auch, man will ja auch glauben, man will sich entführen, man will sich träumen lassen in so eine Welt. Und bei Blair Witch Project, dieses Ende mit dieser Szene, wie der eine in der Ecke steht und die Kamera da durch dieses Haus läuft, da habe ich mir auch echt in die Hose gekackt, Alter. Ich fand's richtig großartig.
Oh, bei mir hat's wieder geklingelt. Ich weiß nicht, was Leute los ist.
Oh, Amazon aber, schon wieder. Da kommen heute die ganzen Pakete.
Können wir ganz kurz warten?
Geh mal, geh mal ruhig dahin.
Das ist ja was
Natürliches.
Zeit, sich einen Platz
einzusuchen. Ich hab's hier. Richtige Liste habe ich hier.
Find's auch wahnsinnig ungepflegt, die Wohnung von Ricardo.
Finde ich auch. Kann man ruhig drin lassen. Also unglaublich messy. Tut nach außen immer so super glossy. Aber das sieht aus da bei dem Mann.
Und sag mal, sind das verfassungsfeindliche Poster da an der Wand?
Das ist doch ein riesiges Hakenkreuz, was ich da sehe. Oder ist das ein indisches Glückssymbol?
Ach, das ist ein indisches Glückssymbol. Nee, eigentlich.
Ist das überhaupt Ricardos Wohnung? Das ist doch das alles von seinem
Management. Ist das überhaupt Ricardo, mit dem wir da reden? Er ist so ganz ehrlich.
Das ist doch heutzutage mit KI ist doch alles möglich zu fälschen.
Wir sollten eigentlich die Typen sein, die hier die ganze Zeit an die Tür gehen und Pakete und Leute abwimmeln
und
schickt müssen.
Niemand mehr was.
Nee,
Ricardo ist jetzt in der Paketphase seines Lebens, wo die ganzen Pakete kommen. Einmal Pistazien gesagt, hast ein Paket Pistazien auf einmal zu Hause.
Irgendwann kommt er noch in die Phase, wo er sich in seinen Bodyguard verliebt. Die fehlt noch.
Du meinst wie bei uns beiden, oder wie?
Wie bei uns beiden.
Mhm.
Ich bin mit meinem Fest zusammen.
Du hast ja kein Bodyguard.
Natürlich habe ich
einen. Du bist von uns beiden, würde
ich
gerade sagen, du bist deine eigene Waffe. Du brauchst keinen Bodyguard. Ich habe Bodyguards, mehrere. Schöne Grüße übrigens von Bart. Du sollst aufhören, über ihn seine Sicherheitsfähigkeiten in Frage zu stellen, wie du es letztens so halbironisch gemacht hast. Sonst kommt er und poliert dir die Fresse, und zwar richtig.
Der hat doch gar kein Geld, um mit dem Zugticket nach Berlin zu fahren.
Das glaubst du aber. Bart braucht auch gar keinen mit dem Zug fahren, weil Bart hat einen Fuhrpark, Alter. Der hat einen Monster-Truck, einen privat fährt der Monster-Truck.
Schön für ihn. Ja. Papa, ganz liebe Grüße an Bart Simpson. Wir machen hier weiter mit unserem Stargast Ricardo Simonetti. Wir haben gerade ein bisschen drüber gelästert, wie ungepflegt deine Wohnung
das,
ist.
Ja, also das nur um verfassungsfeindliche Sachen
drumhängen. Das glaube ich nicht.
Und, das da, oh, ist, und hängt da ein Hakenkreuz-Poster
so ein Quatsch.
An der Wand?
So ein Quatsch.
Und Quatsch.
So es ein Quatsch. Vor allem seht ihr gerade eh nur den aufgeräumtesten Moment. Also das ist ja eh alles clean und weiß.
Olli und ich sind in der Paravent-Phase unseres Lebens, wo wir unser Messitum hinter Paravents verbergen. Und selbst die Paravents sehen schon recht unordentlich aus. Bei mir
bei dir hängt ein Schal drüber noch.
Kultschal, wo Ehrenfeld draufsteht.
Wir sind hier immer noch dabei, die großen 5 Horrorfilme unseres Lebens zu definieren. Ganz schnell aus der Hüfte geschossen. Wir waren gerade bei meinem Platz 2, Blair Witch Project. Ricardo, du bist jetzt dran mit deinem Platz 2.
Ich schwanke so, aber ich glaube, du wirst jetzt mit den Augen rollen, Olli, weil mein Platz 2 ist eigentlich kein Horrorfilm. Es ist nur ein Horror-Adjacent-Film, würde ich jetzt mal sagen.
Freitag der 13.
Es ist Die Hexen von Eastwick mit Michelle Pfeiffer, Cher, Susan Sarandon und Jack Nicholson. Und ich glaube...
Ich mag den Film sehr gerne. Ich finde, es ist ein Horrorfilm.
Horrorfilm, aber ich habe den so jung gesehen, dass ich natürlich Angst hatte. Also, weil ich halt irgendwie noch ein Kind war, fand ich den halt gruselig. Und das ist jetzt einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und es ist kein richtiger Horrorfilm, aber wenn man zum Beispiel mit Horrorfilmen nichts anfangen kann, weil die einen zu sehr gruseln, könnte das ein Zugang
sein. Und wenn man
noch
sehr klein ist.
Genau, zum Beispiel, wenn man Kinder hat und das mit seinen Kindern angucken möchte.
Aber was für eine geile Besetzung, was für coole Frauen.
Absolut. Und ich meine, das holt einen wirklich so in ein krasses Nostalgie-Universum und zu sehen, wie die miteinander interagieren, wie die spielen. Und allein auch, ich finde, jeder Film mit Cher, gerade in dieser Zeit, in der Zeit, in der sie auch den Oscar gewonnen hat, das zieht einen so mit rein, weil das so charismatische Persönlichkeiten sind. Allein diese Besetzung, viel solche Menschen.
Vor allem Cher, aber auch, was vergisst man immer, was Cher für eine großartige Schauspielerin ist. Auch hast du die Maske damals gesehen? Den habe ich als Kind gesehen. Der hat mich total traumatisiert.
Mit Jim Carrey?
Cher hat eine Mutter gespielt. Der heißt auch die Maske.
Wahnsinnig berührender Film. Auch krasses Gesicht damals.
Ist Cher eine EGOT-Künstlerin? Ich wusste nicht, dass sie einen Oscar hat.
Ja.
Also Grammy, aber Grammy?
Oscar?
Emmy?
Ich glaube Cher ist kein EGOT.
Ich habe meiner Mutter zum Geburtstag Cher-Tickets geschickt, als sie vor 2 Jahren war, das zum Geburtstag von meiner Mutter, sind wir zu Cher gegangen. Und es war wirklich ein fantastischer Abend, weil ich die auch wirklich seit meiner Kindheit toll finde. Ich fand immer diese eine Phase, wo sie so in so Strapsen rumlief, bisschen befremdlich, ehrlich gesagt, weil ich da noch sehr jung war und sie damals ja schon als alt ging und dann so mein Vater und so ja, auf dem Sofa neben mir, oh, die Cher ist schon stark. Das fand ich immer so unangenehm. Weißt du, was ich meine? Ich fand eigentlich, glaube ich, jede Phase von Cher cooler, vor allem auch die frühe Sunny-Phase, wo sie wunderschön war. Jede Cher-Phase geiler als die Strapse-Phase, weil die hat mich damals mit 14, das fand ich so peinlich, wenn so 11 Männer so diese, oh guck mal, die trägt noch Strapse und so. Ich fand sowieso Strapse immer
überhübsch. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich bin dieses Jahr an Halloween als genau diese Cher gegangen. Als genau die If I Could Turn Back Time Cher gegangen und ich habe mir so ein Outfit
machen lassen. Nein! Die
Strapse.
Wo sie vor den Military Boys singt.
Genau, soll ich dir was sagen? Cher hat mir am nächsten Tag geschrieben und gesagt, dass ich geil darin aussah.
Das glaube ich, dass du drin geil ausgesagt hast. Es geht nur um meine eigene Befindlichkeit. Nicht,
Cher
dass ich
hat
das
dir,
alles
Moment mal, stopp. Cher hat dir geschrieben?
Ja, auf Twitter hat sie mir geschrieben.
Weil sie nämlich eine coole Person ist.
Sie hat mir geschrieben und meinte, great. Und you look great, great pick. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall dachte ich mir nur so, okay, jetzt bin ich Cher-approved. Ist mir egal, was alle anderen Menschen sagen. Also wenn jemals irgendwann was über mein Outfit zu sagen hat, kann ich mir sagen, naja, Cher fand mich geil. Also von dem
her. Das kannst du...
Okay, kann ich denn eine Sache nochmal ganz kurz zwischenfragen? Ist es deine Lieblings-Cher-Phase? Von allen Phasen, die sie hatte? Das hättest du dir nicht.
Ja.
Welches ist deine, guck mal, so Sachen, die ich mit Jan nicht besprechen kann. Welches ist deine Lieblings-Madonna-Phase?
Musikalisch gesehen Ray of Light mit William Orbit. Also ich finde, das ist einfach, glaube ich, das erste Album,
das war da, wo sie die Hände mit Henna
gemalt
hat.
Genau, das Album, aber das ist das erste komplett elektronisch produzierte Album, war Ray of Light und das fand ich ultra krass, höre ich mir heute auch noch super, super, super gerne an. Aber, also das ist musikalisch meine liebste Madonna. Optisch glaube ich, dass ich wahrscheinlich Confessions. Also die Confessions-Tour, wenn man sich das live anguckt, diese Disco-Kugel, die da so runterkommt, die dann aufgeht, wo sie dann so rauskommt, da könnte ich weinen. Also da fängt mein schwules Herz an zu weinen und denke mir, warum war ich da nicht? Warum konnte ich da noch nicht sein? Warum war ich da ein kleines Kind? Das finde ich ultra krass. Also das fand ich krass.
Das war mit Hang Up, wo Hang Up die Single war, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Lieblingsphase, um es auch nochmal kurz sagen zu dürfen, Like a Prayer Phase ja. gewesen. Die fand ich halt so krass, weil da diese christliche und wie sie ihrer und diese Platte wurde mit dem besten Studiomusiker aufgenommen. Und wenn man sich die Like a Prayer heute nochmal anhört, was der Schlagzeuger und was für geile Leute sie da im Studio hatte, das ist eine komplett teilweise sogar live eingespielte Platte gewesen. Unfassbarer Aufwand, besten Jazz-Soul-Musiker gewesen. Und diese Platte, das vergisst man nämlich ganz oft bei so angeblichen Popsternen, dass die auch musikalisch was Großartiges gemacht haben. Und diese Platte ist wirklich ein kleiner Meilenstein. Den kann ich allen nochmal empfehlen.
Like a Prayer ist auch immer noch ein richtig krasser Song. Also so.
Finde ich auch. Das war damals auch eine krasse Sensation. Wie findest du das, dass sie alle jetzt über Madonna so rumlästern? Ich finde, ey, wer gelebt ein cooleres Leben mit Mitte 60 als Madonna? Hängt mit jungen Boys rum, raucht derbe Weed und alle machen sich drüber lustig. Und ich muss ehrlich sagen, meine Liebe für Madonna war immer da. Natürlich ist sie nicht mehr jetzt vielleicht up to date mit allem, aber ich finde es wahnsinnig ungerecht, wie die so in der Öffentlichkeit gerade
ja, behandelt. Also vor allem, ich muss ja sagen, ich liebe das, dass ich die Medien irgendwie anschalte und auf einmal wieder so lauter News sehe über Madonna, Lindsay Lohan, Paris Hilton. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder 13 und das ist genau meine Art ja. von Popkultur. Aber ich finde auch, dass Madonna absolut zu Unrecht so verurteilt wird. Man kann das gut oder schlecht finden, ja. aber warum? Also wir predigen die ganze Zeit, Frauen sollen machen können, was sie wollen. Frauen sollen mit ihrem Körper machen können, was sie wollen. Und wenn sie es dann machen, wie sie es wollen, ist es auch falsch. Und deswegen finde ich eigentlich, dass wir viel von Madonna lernen können. Und man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also wenn man glaubt, dass die ganzen 25-jährigen Botox-Gesichter, die wir heute haben und die wir heute feiern, wenn die mit 60 nicht mindestens genauso aussehen, dann machen wir uns einfach was vor. Und deshalb ist Madonna, glaube ich, da auch einfach ein Beispiel dafür, wie unsere Zukunft aussehen wird.
Ich finde es auch ein bisschen hot bei Madonna, wenn ich ehrlich bin. Ich bin Special Interest Typ. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Look echt, den sie da so gerade fährt, jetzt gar nicht. Also ich finde ihn gut. Aber machen wir mal weiter mit
Horrorfilmen. Wir sind immer noch bei den großen 5 Horrorfilmen. Wir sind bei Platz 2 von Ricardo, wenn ich richtig mitgeschrieben habe.
Ja, und es war
Hexen von Eastwick.
Jetzt genau. ist dein zweiter Platz.
Genau, und was Ricardo gerade angesprochen hat und was ich wirklich wichtig finde beim Genre Horror, sind die Umstände, unter denen man einen Film gesehen hat. Und diese Situation, die kennt ihr wahrscheinlich auch, die Eltern sind abends nochmal zum Griechen gegangen, sind mal irgendwie was, und man ist alleine zu Hause, man hat die Wahl zwischen Emanuel 1, 2 oder 3 auf Sat 1 oder bei RTL den weirden Horrorfilm, wo man schon in der Hör zugesehen hat, dass der abends kommt und hofft, dass die Eltern noch bis 0.30 Uhr wegbleiben, damit man den ganzen Ende gucken kann. Und oder dass sie merken, dass man nicht merken, dass man bei Showview den Rest mit aufgenommen hat. Und das war, also es gibt mehrere dieser Filme, die ich so im Spätprogramm kennengelernt habe. Und eigentlich sind es meine ersten 3 Plätze tatsächlich, oder die obersten Plätze. Ich würde
sag nur einen, weil sonst machst du jetzt alle 3 und so einen Film.
Genau, ich würde, also einer dieser Filme ist auf jeden Fall tatsächlich Arachnophobia.
du bist so ein richtiges Spät-90er, 2000er Kind. Das liebe ich.
Ja, ich bin geboren 1981.
Hat Spielberg produziert.
Genau, genau. Übrigens, Steven Spielberg sowieso eine Drecksau, was der für Horrorfilme produziert hat. Auch übrigens ein Film, der nicht in der Liste ist, den ich fast genannt hätte, wegen Sloth, ist Goonies. Ich habe mir in die Hosen geschissen, 13 Jahre lang, wegen dieser komischen, dem verrutschten Auge. Das Schlimmste an den Goonies, und dass er zum Glück am Ende lieb wird, Sloth. Aber das, auch das Steven Spielberg, Produzent, glaube ich, und Regisseur, glaube ich, Chris Columbus. Drehbuch Steven Spielberg. Goonies ist Drehbuch Steven Spielberg.
Und Stand By Me? Nee, da hat er auch nichts mit zu tun gehabt. Nee.
Auf jeden Fall richtig mies viele Filme gemacht, auch so dieses Horrorgenre touchiert haben, weil er weiß, als echter Filmemacher, dass das ist, was wirklich hängen bleibt. Und Arachnophobia, wo die Spinne nachts da den Leuten ins Gesicht krabbelt und in den Mund und so, macht mich immer noch fertig. Ich habe oft Abende, gerade wenn ich campe oder sowas oder Glamping mache, ab 30 macht man Glamping, da habe ich immer noch Angst, dass mir nachts eine Riesenspinne in die Fresse krabbelt. Ne? Also wegen dieses Films.
Verstehe ich.
Auf Platz 2 bei mir.
So, wir kommen zum Platz 1 der großen 5 Horrorfilme, die wir heute, Simonetti, Schulz und Böhmermann, für euch definiert haben. Es gibt einen, von dem ich denke, den wirst du als ersten Platz haben, deswegen nehme ich ihn nicht. Vielleicht sogar du, Jan, auch. Es ist einer für mich der allergrößten und besten der Neuzeit. Deswegen nehme ich einen aus den 70ern, der mich damals als erstes wirklich traumatisiert hat. Es ist ein Film auch von William Friedkin, der Name ist schon gefallen, der unfassbar gute Filme in den 70ern gemacht hat. Aber diesen Film, da sind die Leute schreiend aus dem Kino gerannt, es ist Der Exorzist. Der Exorzist, einfach mit Regan, gespielt von Linda Blair, hieß die Schauspielerin damals, die damals 13 oder 14 war und vom Teufel besessen ist. Dieser Film hat so eine grausame, dunkle und verzweifelte Atmosphäre, wenn du diese Mutter siehst, die verzweifelt darum kämpft, dass ihr Kind wieder von diesem Dämon, der von dem sie besessen ist, wieder befreit wird. Und dann wird die halt immer böser. Und auch wenn die Maske heute vielleicht ein bisschen, man sieht das vielleicht, dass die Maske gemacht ist, so, aber diese Brutalität. Und wenn sie dieses Kruzifix nimmt und dann kommt der Pfarrer und sie rammt sich das selber unten zwischen die Beine. Ich muss kurz sagen, und dann guckt sie den Pfarrer an und sagt zu dem Pfarrer, dessen Mutter gerade gestorben ist, deine Mutter schluckt Schwänze in der Hölle. Und guckt die so an, das war damals die Zeit. Und ich dachte so, what the fuck, ey, wie böse kann man sein? Wie böse kann eine Idee sein? So ein Film in dieser Härte würde heute man nicht mehr so auf die Beine stellen können. Immer noch unerreicht für mich. Natürlich auch die Musik damals, Mike Oldfield, glaube ich, diese Der Exorzist 1, wirklich für mich eine große traumatisierende Erfahrung. Und wenn ihr mit euren Freunden wirklich Handy weg, ganz wichtig, Handy weg, abdunkeln den Raum und dann schön 2 Stunden Exorzist, dann, das ist
also, ich habe den als Kind mal gesehen, weil meine Schwester mir die Augen offen gehalten hat in allen schlimmen Szenen. Oh. Und ich muss sagen, ich habe da eine große Schwester halt, nur ältere Geschwister machen sowas. Okay, und die hat mir die Augen offen gehalten in den schlimmsten Szenen, weil ich weggucken wollte. Und das hat mich so traumatisiert, dass ich wochenlang davon geträumt habe. Wirklich wochenlang. Also es ist ein sehr gruseliger Film.
Wie sie die Treppe runtergeht und so, also die Brücke so auf, also der Kopf sich so verdreht hat und sie so diese Treppe wie so eine Spinne runtergeht.
Und wie sie auf der Party einfach pinkelt vor allen Menschen und auf den Boden
pinkelt. Mama, dann, sie kommt aus dem Kinderzimmer die Treppe runter, sagt Mama, und dann pisst sie einfach auf den Boden. Sorry, wenn ich so viel rede, aber so ist es ja, weil sie pisst da auf den Boden. Oh Gott, und dann guckt die, es ist wirklich ein harter Film. Ja.
Also ich schwanke bei Platz 1 zwischen dem Klassiker, aber eigentlich will ich einen anderen Film nennen. Also der Klassiker ist natürlich Halloween mit Jamie Lee Curtis. So. Also so, das finde ich musikalisch gesehen,
Hast du die letzten neun gesehen?
Ja, fand ich auch sehenswert. Einfach weil, das hat sich verändert. Das ist nicht mehr das, was es am Anfang war. Aber ich finde, das ist so ein Film, der natürlich bei Horrorfilmen genannt werden muss. Aber eigentlich, mein persönlicher Nummer 1 Horrorfilm ist Misery mit Kathy Bates. Weil ich finde, das ist so ein Film, wo man so unglaublich mitfiebert. Da geht es um den Autor, der von einem Fan gekidnappt wird, und die ist so besessen von dem, und er hat irgendwie ihre Lieblingsfigur sterben lassen, und dann will sie ihn dazu zwingen, ein neues Buch zu schreiben, und bricht ihm beide Beine, damit er das Haus nicht verlassen kann. Und
James Caan war die Rolle des
Schriftstellers. Wenn man mal in Los Angeles ist und auf sowas steht, sollte man in das Hollywood Museum gehen. Das ist ein relativ trashiges Museum am Hollywood Walk of Fame. Aber die haben unten im Keller eine Ausstellung, wo es nur um Horrorfilme geht. Und da haben die zum Beispiel die Zelle von Hannibal Lecter nach, also die Originalzelle, die da im Film verwendet wurde, steht da. Und da gibt's eben ganz viele Kostüme, Infos über Horrorfilme, unter anderem auch über Misery. Und da habe ich dieses Plakat gesehen und dachte mir, boah, was ist das für ein Film? Ich habe so oft schon dieses Plakat gesehen, habe da ein bisschen was drüber gelesen, habe mir an dem Abend noch Misery angeguckt und muss sagen, das war verdammt gruselig.
So ein super Film, den würde ich gerne mal wieder sehen. Jan, dein Platz 1 fehlt noch.
Ja, mein Platz 1 ist, vielleicht lacht er mich aus, aber ich finde, ist der Film S, und zwar der alte Film S.
Mit dem Clown.
Der alte.
Mit den neuen
habe ich gesehen.
Mit Tim Curry als S. Auch so eine Spätabendsguck-Situation irgendwie bei RTL nach 23 Uhr, und dann wird man diesen Film reingezogen, auch als Kind geguckt. Du wirst von dieser Schülergeschichte natürlich im Grunde genommen, also Stranger Things meets weiß ich nicht, also viele Motive erkennt man ja heute in Horrorfilmen oder in Mystery-Sachen auch wieder, aber diese Kindergruppe, die dann von diesem Clown in diese Kanalisation gelockt wird, auch sehr oft geguckt, und ehrlicherweise dann über diesen Film meine Faszination für Tim Curry begonnen, den ich immer noch faszinierend finde, natürlich als Frankenfurter in der Rocky Horror Picture Show, kein Horrorfilm natürlich irgendwie.
Hat er nicht Beetlejuice oder sowas auch gespielt?
Beetlejuice das war Michael,
stimmt, Michael Keaton.
Michael Keaton hat Beetlejuice gespielt. Nee, aber Tim Curry immer so ein Horror-Gesicht.
Clue hat er auch gespielt. Clue, der Film.
Genau. Und Tim Curry ist recht alt, der lebt noch, ist aber, ich glaube, sehr schwer krank oder hat einen Schlaganfall gehabt, ist gar nicht mehr aktiv, und hat aber allein wegen dieser wirklich Charaktervisage in dieser Maske bei S sich bei mir eingebrannt, und deswegen ist das mein Platz 1, muss man gar nicht viel zur Story sagen. Fand ich am Ende ein bisschen weird.
Trotzdem,
Ich fand am Ende ein bisschen too much.
Total überrascht. Hm?
Wieso? Hm?
Der war auch sehr lang, war auch ein Zweiteiler damals, ne? Der alte, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Trotzdem bin ich gerade total überrascht, dass bei dir, Ricardo, nicht The Ring dabei war. Den habe ich jetzt extra nicht genommen, weil ich dachte, das wäre dein erster gewesen. Weil ganz ehrlich, was hast du denn gesehen, The Ring?
Ja, klar. Ich habe ihn nicht gesehen.
Also, du, nee. Also wenn das Mädchen da rauskommt, ist immer noch eine so legendäre Szene. Also ist, ich finde es einer der ganz großen, vor allem das amerikanische Remake, besser noch als der, als das, ich glaub,
ey, japanische. Das war auf jeden Original. Fall mal ganz kurz.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Was war das denn bitte für eine lange, aus Versehen lange Horror-Exkursion?
Die total ungeplant
total
war.
Total gut.
Ja.
Ja. Aber ey, ich wollte mich heute
Dinge,
morgen
die bei noch Dreiern eine halt Folge passieren, bei spontanen Dreiern.
Ich habe noch eine Folge heute von eurem Podcast vorbereitet auf die Sendung gehört. Und da hast du nämlich erwähnt, dass ihr Horrorfilm-Fan bist. Da hab ich mich total gefreut, weil ich dachte, das ist ein da hilfst du Jan und mir mal auch mal was auszuarbeiten, was hier selten stattfindet, nämlich meine Liebe für Horrorfilme.
Nee, wir sollten einen Horrorfilmabend
gerne
machen.
Ich mach vegane Nacho-Teller.
Wenn du den leckeren Nacho-Teller machst, super Idee. Ich wollte mit dir so gerne noch über Berchtesgaden sprechen.
Apropos Horror, was meintest du?
Genau, du kommst aus Berchtesgaden, wir haben ja schon zusammen gekocht und da hatte ich es auf dem Zettel und ich habe es dann irgendwie nicht angesprochen, weil ich auch mit Berchtesgaden so eine irre Verbindung habe, weil ich da wahnsinnig oft auf Skifreizeiten war und mich dieser Ort so fasziniert hat, immer schon, und ich erst Jahre später rausgefunden habe, diese ganze Geschichte und dieses ganze Nazitum und dieser riesige Bahnhof und diese merkwürdige Stimmung, und es war zu einer Zeit, als die Amerikaner noch auf dem Obersalzberg waren. Mhm. Also das war ja alles abgesperrt, da konnte man gar nicht hin. Ich weiß nicht, ob du es als Kind noch mitbekommen hast.
Weil ich bin auf dem Obersalzberg zur Schule gegangen, also da war das schon anders.
Ach.
Ja, mein Gymnasium steht auf dem Obersalzberg ganz oben.
Ich habe in dem Hotel mal übernachtet.
In Kempinski gibt es da.
Kempinski, da übernachtet man. Da war kaum einer, das war wie ein Shining.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine besondere Stimmung. Ja, mein Gymnasium ist ein Wintersportgymnasium und deswegen ist das auf dem Obersalzberg. Weil das so weit oben ist.
Das heißt, du bist auf dem Rossfeld auch Ski gefahren.
So in der Art, ja. Genau. Bist du Skifahrer? Bist du da gerne Ski gefahren?
Skifahrer.
Ja, wir mussten immer.
Genau.
Und wir mussten da auch immer im Winter immer Skifahren. Es war auch toll.
Das heißt, das
mit so viel Schnee.
Ist das Gymnasium ist das der Hang, der runterführt vom Hotel, weil da gibt's so einen Schlepplift, der nach oben führt auf den Obersalzberg.
Höher.
Das ist eine kleine Skipiste.
Die Schule ist noch über der kleinen Skipiste, über dem Hotel. Noch weiter hoch ist dann die Schule.
Genau, da habe ich Skifahren gelernt und habe dann irgendwie Jahre später erfahren, dass dieses Gebäude, durch das man durchlaufen muss, um dann zum Skilift zu kommen, das ist einfach eine alte SS-Kaserne war und dass das alles irgendwie, man da quasi in Führers Garten rumfährt.
Man sieht auch Hitlers Teehäuschen quasi, sieht man. Sieht
das
man
gibt's
da,
immer ja noch, ne?
Und das Haus von Albert Speer steht immer noch, mit diesem großen Panorama. Und die steilste Straße Deutschlands. Mit dieser irgendwie 15 oder 20-prozentigen Steigung.
Die Serpentinenstraße?
Ja, so irre steil. Naja, gut, aber es ist, man muss
da. Das war mein Schulweg. mein Schulweg. Ja, also als ich dann einen Führerschein hatte, bin ich selber mit dem Auto gefahren. Dann ist man natürlich diese steile Straße hochgefahren, weil die wesentlich kürzer war als die Straße, die der Bus nimmt. Und dann ist man relativ knapp da einfach hochgefahren. Es war nicht so einfach, aber hat einem auf jeden Fall beigebracht, flexibel zu sein beim Autofahren.
Anfahren am Berg lernt man da sehr schön,
ja,
glaube ich, in Berchtesgaden.
Das stimmt. Das ist ja so witzig, ne? Weil ich bin noch in Berchtesgaden öfter, weil meine Familie da noch lebt, meine Schulfreunde leben da noch, und mein Freund, der kommt ja aus New York und der liebt das. Der liebt das, da zu sein und sich die Berge anzugucken und da Zeit zu verbringen. Und ich glaube, dann lernt man das nochmal selber auch ein bisschen mehr zu schätzen, weil wenn man da aufwächst, dann stumpft man da so ein bisschen ab. Ich gerade sowieso, weil ich damit nicht so viel anfangen konnte und es war irgendwie nicht so mein Ding. Und deswegen, wenn ich jetzt dort bin und das durch die Augen von meinem Freund sehe, dann weiß ich das irgendwie nochmal viel mehr zu schätzen, wo ich da aufgewachsen bin, also landschaftlich.
Aber ist Berchtesgaden sowas für dich, wie der Fernsehredakteur, der gesagt hat, du schaffst es nie nur als Stadt oder als Grundgefühl? Weil ich kann mir schon vorstellen, jemand, der exaltiert ist und ich sag mal, dass es relativ schnell gesagt, recht klein wird.
Also als schwuler Junge auf dem Land ist es natürlich nicht so einfach. Und ich glaube, ich selber habe da schon echt viele Erfahrungen gemacht, die nicht so schön waren. Ich habe auch tolle Freundinnen gefunden, ne? Also ich will da auch mal betonen, dass meine allerbesten Freundinnen sind immer noch meine Freundinnen aus der Schulzeit. Und die wohnen da alle noch. Und ich habe mit denen super, super enges Verhältnis und bin extrem dankbar dafür, dass die damals auch mit mir befreundet waren in einer Zeit, in der nicht jeder Mensch mein Freund sein wollte. Und trotzdem ist das natürlich super prägend. Also vor allem, weil du dir denkst, okay, ich wollte ja immer ein Star sein, weil ich dort aufgewachsen bin und das Leben gar nicht kannte. Ich kannte das nicht, die Straße entlang zu gehen und keine Reaktion von Menschen zu bekommen. Und wenn du dort aufwächst und dann denkst du, okay, wenn ich das nicht schaffe, was ist denn dann mein Leben? Dann lebe ich hier und so geht's dann bis zum Ende meiner Tage, geht's dann genauso weiter wie die Erfahrung, die ich in dem Moment mache. Und das war auf jeden Fall der größte Ansporn, um das irgendwie zu schaffen, war eben die Erfahrungen, die ich dort in meiner Teenie-Zeit gesammelt habe, die nicht so schön waren. Aber heute zum Beispiel überwiegt für mich halt eher so, dass da tolle Freundinnen von mir wohnen, die mir immer den Rücken gestärkt haben und für mich da waren. Ja.
Ich muss auch noch mal wieder hin. Ricardo, wir sind seit 1,5 Stunden an Sendung. Die längste Sendung, die wir dieses Jahr gemacht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch immer 3-4 Themen hier, die ich ansprechen wollte, weil ich habe natürlich gestern und heute euren Podcast gehört, den ihr euch auch alle anhören könnt. Alle fest. Wir sind euch nicht böse, liebe Fest- und Flauschig-Hörer und Hörerinnen, wenn ihr auch mal bei Anke und Ricardo hier reinhört. Hier auf
Spotify. Jeden Freitag.
Immer das war eine am große Donnerstag. Freude, dass du ja, heute hier
vielen
warst.
Dank
wirklich.
Hat vielen Dank Spaß auch für gemacht. Die Einladung. Ich hab mich sehr gefreut. Und ich fand es auch ganz toll, ich habe mich echt immer über jeden lieben Kommentar gefreut, den ihr in euren Folgen hinterlassen habt. Also ich habe mir das echt super gerne angehört und fand das ganz doll süß. Und jetzt selber...
Das kam auch straight from the heart.
Ja, das habe ich gespürt. Und jetzt hier zu sein, war für mich auch was Besonderes. Und jederzeit wieder.
Grüß bitte Anke ganz nett und sag immer, ich bin gar nicht so crazy wie bei unserem einen Treffen. Und frag sie bitte mal von mir, ob ihr das immer noch Spaß macht, die Simpsons zu synchronisieren. Und ob sie sich damals wirklich an der Originalstimme von Marge orientiert hat. Weil sie hat nämlich im Gegensatz zu Elisabeth Volkmann, die vorher die Synchronisation gemacht hat, die leider verstorben ist, die ich ganz, ganz toll fand, eine komplett andere Stimmfarbe übernommen. Darüber würde ich mich wahnsinnig gerne mit Anke unterhalten, kurz mal. Aber kannst du immer auf die Simpsons ansprechen? Ein paar Gedanken dazu würde mich als treuen Hörer eures Podcasts
werde ich auf jeden Fall anstoßen. Vielen Dank. Danke.
Das war fest und flauschig. Vielen Dank, Ricardo Simonetti, dass du heute bei uns warst. Und Quality Time gibt es immer donnerstags bei Spotify. Immer neu. Und
bei uns heißt es wie immer noch Kuss auf die Eichel, Kuss auf die Muschi. Schön, dass ihr zugehört habt.
Habt eine besonders schöne Woche. Dazwischen.
Auf alles dazwischen. Auf alles, was dazwischen. Ihr wollt. Wir sind
auf
immer
Mangina
noch,
und Girlcock. Es ist alles möglich.
Es ist alles möglich, vor allem bei Fest und Flauschig. Kommt gut in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit unserem Stargast für diese Ausgabe. Öffentlicher Dreier ist der Titel, ist abgesegnet von euch beiden.
Ich würde sagen, ja. Ich finde es ein bisschen platt, aber ehrlich gesagt, was erwartet man?
Was erwartet man bei uns?
Ja.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.